Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, ich würde sagen, One Night in Paris hat. Wow, der war richtig. Der ist mir jetzt auch spontan, also momentan fällt mir nicht so viel an. Ich fand den jetzt auch, also es gab schon schlechtere, aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann gibt es natürlich manchmal, ich finde immer sehr, sehr gute Witze. Das mögt ihr selber entscheiden, ja, wie die Witze sind, aber das heißt auf jeden Fall, dass ich das hier nicht alleine mache, denn der Tobi ist heute wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Ja, und Micho lässt sich heute entschuldigen, ja, also die beiden sind hier in so einer Wechselschicht eingeteilt, während ich halt einfach der harte Malocher bin, der, ja, da gibt's keine Pause. Habe ich mir einfach nicht verdient. Ja.
Du und hast einfach nur den einfachsten Job von
allen. Den einfachsten Job. Wow. Ich darf einfach, das Problem ist, ich darf wegen meinem Job, wegen Corona halt mit meinem Arsch nicht in ein Flugzeug steigen und die Welt bereisen und den Leuten global direkt vor Ort helfen, sondern muss das von meinem Computer aus tun. Ich glaube, das ist das größte Problem, weil ansonsten wäre ich vielleicht ein, zweimal schon nicht mit dabei gewesen. Aber, ja, sicherlich habe ich den, lassen wir das. Ich würde nur unflätige Bemerkungen machen gegen gewisse Berufszweige. Das gehört sich hier nicht. kommen wir dann einfach direkt zu den News, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede. Und die News hat quasi was mit meiner phänomenalen Einleitung zu tun, weil die Dolphins haben einen Tackle gesigned. Und dieser heißt Timon Paris. Ja, wird nicht wie die Stadt geschrieben, sondern mit Doppel-R. Ich weiß gar nicht, die berühmte Miss Hilton, die wird auch mit einem R geschrieben, oder?
Ich glaube, die ist ja sogar nach der Stadt benannt worden.
Oh, ja, das ist ja, aber das ist so ein amerikanisches Ding, ne?
Ja, ja, Zeugungsort ist immer sehr beliebt, glaube ich.
Oder halt, wie die Frau gelegen hat währenddessen, weil, oder der Mann, ich meine, das war ja hier bei Kanye West mit, heißt das Kind nicht Northwestern oder so?
Ja, ja, irgendwie so, keine Ahnung.
Also ihr merkt, unser Boulevard-Game ist großartig.
Oh ja, es ist herausragend.
Kaum ist Tobi wieder da, können wir auch über wichtige Sachen im Leben sprechen.
Ne? Obwohl ich heute beim Friseur war, aber da lagen die Zeitungen nicht aus.
Was?
Du hast ja einen Termin, du kommst ja direkt dran, von daher. Du hast keine Zeit zu lesen.
Du kannst doch dabei lesen, oder? Unterhältst du dich immer mit der Dame?
Natürlich, hör mal, wir sind hier in Kaff, da erkennst du die alle.
Ja. Okay. Ja, nimmst du auch immer den gleichen Haarschnitt?
Ja, eigentlich schon, aber.
Ja, weil, also ich gehe ja, um das jetzt mal, ist Offseason, da dürfen wir über sowas reden. Ich probiere immer es ist ja so dieses neue Moderne, diese Barbiere, ja, also diese überteuerten, ich weiß nicht, ob sie überteuert sind. Ich kann das, weil im Vergleich zu anderen Friseursalons auf jeden Fall teureren Haarschneideläden. Also da gehe ich dann ja immer hin, ja, weil ich gehe ja maximal viermal im Jahr dahin. Und dementsprechend ist das für mich, wenn ich einmal im Quartal zu so einem Laden gehe, dann lasse ich halt auch gleich alles machen. Ja, also einmal Komplettmontur, dann lohnt sich das auch. Und dann immer sehr, sehr nett. Und dann,
ihr merkt übrigens an dem großartigen Smalltalk, wie wichtig und wie bedeutend das Signing von Timon Paris ist. Also, wie Micho immer so schön sagt, also lange werden wir wahrscheinlich nicht Spaß an dem haben.
Sag das nicht.
Ne, ich glaube nicht so richtig dran. Also er ist jetzt seit 3 Jahren mehr oder weniger in der Liga unterwegs und ist auf, was hattest du im Vorgespräch gesagt?
Insgesamt 20.
20 Snaps gekommen, also.
Ja. 6 als Left Tackle in einem Spiel in 2018 und 14 Special Teams Snaps in 2019. Und nach Adam Riese sind das schon 20, weil er hat letztes Jahr nicht gespielt. Er hat aber, war aber in Atlanta und in Cleveland unter Vertrag oder ob er da beim Practice Squad war.
Ja, ich glaube schon.
Alter, das ist ja total an mir vorbeigegangen. Ich bin gerade auf dieser Newsseite von den Dolphins. Jetzt verstehe ich das mit dem Heineken.
Der ja, jetzt. Das wäre die zweite Neuigkeit gewesen, da du sie so groß aufziehst. Falls ihr rüberfliegt, im Hard Rock Stadium gibt's eine neue Biersorte.
Geil! Lecker, lecker Heineken. Hatte ich letztes Wochenende noch. Muss ich gestehen.
Ehrlich gesagt wurde ich sogar schon angeschrieben, weil ich da in dem Medienverteiler für uns mit drin bin. Heineken hat sich schon mal vorgestellt.
Sehr
gut. Ob wir Freibier kriegen, weiß ich noch nicht.
Also, von mir, also, ich sag mal so, ja, noch haben wir keinen großen Sponsor. Ja, also wenn da irgendwer gerade von Heineken zuhört, ja, da sie sich ja jetzt als, also ich denke schon, dass man dann auch sagen könnte von Heineken, dass man in einen großen deutschen Dolphins-Podcast sich einkauft.
Den einzigen großen deutschen.
Soweit gehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht noch ein, zwei draußen gibt. Also gut, aber das, wie gesagt, deswegen, ich sag's immer so, weil man weiß halt nie, was die Welt noch so bringt. Ja. Aber geil. Aber es wird wahrscheinlich so eine 0,25-Liter-Flasche wird dann wahrscheinlich $15 kosten.
Ich gehe davon aus, ja. Also.
Und das ist jetzt kein Witz, ne? Also jeder, der noch nicht in den USA war, irgendwann im Spiel dachte ich, boah, jetzt musste mal was zu trinken holen. Und dann habe ich für meinen Bruder und mich so ein Bud Light gekauft. Und das hat mich, glaube ich, $22 gekostet. 2 Flaschen Bud Light.
Ja, ich glaube, das kommt ganz gut hin. Also ich meine, es wäre damals auch so, als ich da war, ich glaube, $9 oder $10 hat das Bier, glaube ich, hätte das Bier, glaube ich, gekostet. Ich habe dann,
danke. Ich habe es mitgenommen. Und das krass, also ich war ja ich war ja vorher noch in L.A. gewesen und da war ich ja mit meinen US-Freunden beim Spiel der Ravens gegen die Rams im Coliseum, also am USC Campus, ja, richtig geil. Und aber die Preise sind, ich glaube, da hätte das Bier $15 gekostet. Also die waren noch mal krasser mit den Preisen. Also, wenn ihr zu einem NFL-Spiel geht, wenn ihr nicht sehr viel Geld ausgeben möchtet, ja, es kann ja auch sein, dass ihr sagt, mir ist das egal, ich gebe gerne pro Spiel $200 für Bier aus, und dann noch mal $150 für Essen, sollte man sich vorher eindecken oder halt zum Tailgating gehen und versuchen, da Kontakte zu knüpfen.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, da beim Tailgating zuzuschlagen.
Ja, und also das kann man sagen und schauen wir mal, weil vielleicht haben wir auch ein internationales Tailgating dieses Jahr in London, schauen wir mal, aber zurück zu Time in Paris, ja, weil wir schweifen wieder ab, er hat nicht viel gespielt, Tobi, wird er... Jetzt fangen wir mit der Überleitung in die Folge an. Ist es ein Cut-Kandidat?
Definitiv, ja.
Okay.
Und von der Qualität her wird er uns wahrscheinlich nicht so dermaßen weiterbringen. Da du die Cuts schon angesprochen hast, könnten wir ja jetzt auf die gestern von der NFL oder auch, ich glaube sogar gestern oder heute beschlossene Veränderung der Cut-Struktur während der Preseason zu sprechen kommen. Da ist einfach wichtig zu wissen, dass das Ganze jetzt nicht in einer Stufe passiert, sondern die Liga hat festgelegt, dass das Ganze, ich glaube, in 2 oder 3 Stufen insgesamt passiert, dass man bis zwei Wochen vorher von 90 auf 85 reduzieren muss, dann eine Woche später auf 80 und dann nach dem letzten Preseason-Spiel dann nochmal erneut runtergehen muss, um eben nicht so viele Spieler auf einmal auf der Straße stehen zu haben.
Ja, ich find's komisch, aber ja, eigentlich wollte ich noch eine richtig schöne Überleitung machen. Die hast du mir so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich wollte noch mal auf Heineken zurückkommen, weil Heineken könnte ein Sponsor werden, aber ihr könnt uns auch unterstützen, und zwar auf Patreon. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Wie ich so immer sagen pflege, das ist inzwischen, ich sag ja, es ist inzwischen ein halber Cappuccino to go, ein halber großer Cappuccino to go. Und natürlich freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr das tut. Wir haben nämlich dort Fragen dort auch ab und zu, beziehungsweise haben das jetzt einmal getan, nach Themen für die Off-Season. Natürlich könnt ihr uns so auch immer fragen. Das hängt nicht damit zusammen, ob ihr da uns unterstützt bei Patreon oder nicht. Aber da werden wir immer mal wieder dann auch Content posten. Beziehungsweise da erfahrt ihr dann auch immer Sachen direkt zum Podcast. Und seid nicht direkt auf Social Media angewiesen. Und zwar haben wir ja gefragt, wir haben ja letztes Mal schon die Frage von Martin beantwortet bezüglich der Position und ob die Spieler passen, die wir geholt haben. Und dann haben wir diese Woche eine Frage von Matthias, und er würde sich dafür interessieren, oder interessiert sich für unsere frühe Einschätzung zu potenziellen Cut- und Trade-Kandidaten, natürlich neben unseren UDFAs, und ob wir nochmal auf dem Free-Agent-Markt zuschlagen würden. Und ja, Tobi hat ja gerade schon gesagt, der Herr Paris wird wahrscheinlich ein Cut-Kandidat sein, aber er ist auch kein Undrafted Free-Agent, deswegen könnte man ihn jetzt direkt nennen. Also ich bin vorhin mal so ein bisschen durch unseren Kader durchgegangen und muss gestehen, dass wir eigentlich sehr viele klare, also weiß ich gar nicht, ob so klare Cut-Kandidaten haben, aber bei einigen Positionen ist es relativ simpel, hätte ich fast gesagt. Ich habe mir jetzt noch keinen endlosen Kader aufgeschrieben, so dass ich dann nicht direkt sagen kann, so. Aber ja, das war die Überleitung, die ich eigentlich mir noch überlegt hatte, aber Tobi, du hast ja jetzt gerade schon angefangen mit den neuen Cut-Regeln. Jetzt lass mich kurz überlegen. Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren haben die das ja schon mal geändert. Da mussten ja dann alle Spieler auf einmal entlassen werden, ne? Ja, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Weil davor war es ja so, es gab einen Cut auf 70 oder so.
Mhm.
Und dann nach dem letzten Preseason-Spiel den Cut auf 53.
Ja.
Okay. Und dann haben die das vor 2 Jahren einfach den direkten Cut auf 53 gemacht. Von jetzt auf gleich. Bei Corona war es ja sowieso noch mal so ein bisschen anders, glaube ich, oder?
Genau, richtig, da war es anders. Da waren die Roster 80 Mann stark. Und die mussten dann von 80 auf 53 reduziert werden. Und dieses Jahr ist es halt so, dass nach jedem Preseason-Spiel jeweils 5 Spieler gecuttet werden müssen. Also um das nochmal, ich habe es jetzt nochmal genau aufgeschlagen. Am 17. August muss man von 90 auf 85 runter, am 24. August von 85 auf 80 und dann am 31. August muss dann das 53er Roster bekannt gegeben werden.
Okay, also steckt da ein tiefergehender Sinn dahinter? Also, weil für mich ist das, wir haben jetzt das dritte Jahr in, oder, was, 1, 2, 3, wir haben jetzt 4 Jahre in Folge, wo wir unterschiedliche Termine und unterschiedliche Cut-Größen, sag ich mal, haben. Also, wer verhandelt sowas und wieso wird sowas verhandelt? Hast du da einen tieferen Einblick?
Das verhandeln die Owner mit der Spielergewerkschaft und den Spielervertretern zusammen, um eben da so einen Rahmenplan fertig zu haben. Also das, die setzen sich dann zusammen und gucken, was brauchen die Teams, was ist der Vorteil, wenn du die Spieler, wenn du länger mehr Spieler zur Verfügung hast oder wenn du weniger lange auf mehr Spieler Rücksicht nehmen musst, gerade so was so die Kadergrößen angeht, im Sinne von Corona und so, ist es ja nicht immer von Vorteil, da mit 90 Spielern und 30 Trainern durch die Gegend zu rennen. Also, dass man da so ein bisschen auf der einen Seite eine Sicherheit einbaut, aber auf der anderen Seite auch versteht, dass eben quasi jeder Tag, den ein Spieler im Trainingscamp eines NFL-Teams verbringt, bares Geld wert ist. Und da dann beide Seiten so ein bisschen auszubalancieren, hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass man das jetzt so handhaben möchte. Und ich meine, es hat auch praktische Gründe. Du kannst halt gewisse Trainingseinheiten, gewisse Trainingsinhalte nur ab einer gewissen Anzahl von Spielern oder bis zu einer gewissen Anzahl von Spielern machen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man mit meistens mit 3 oder 4 Quarterbacks ins Camp reingeht, brauchst du halt dann am Ende nicht mehr so, weil du dann halt die Trainingssteuerung dann halt eine andere ist.
Das ist korrekt. So, jetzt ist warum ich jetzt gerade lache, ist, hatte mir vor der Aufnahme jetzt, hatte ich mir so ein Glas fertig gemacht mit Wasser, Eis und Zitrone, also Eiswürfeln. Und jetzt gerade waren noch so ein bisschen drin. Und ich hatte hier noch so ein kleines Glas mit ein bisschen Zucker stehen von vor irgendwie jetzt 1,5 Wochen. Und der hat ein bisschen geklumpt. Jetzt ist mir halt so ein riesen Zuckerklumpen in das Getränk gefallen. So, das ist jetzt halt so Sirup, was ich hier herstelle.
Jetzt sehr schön, ja. Sehr schön.
Hier wild, was hier passiert. Aber danke für die Erklärung, Tobi. Weil sonst kriege ich nämlich wieder hier einen auf den Finger, was ich denn alles für Quatsch erzähle.
Ja, wenn, dann erzähle ich den Quatsch.
Manchmal.
Ja.
Also, wollen wir einfach mal die einzelnen, wollen wir jeden Spiel einfach mal durchgehen und sagen, ja oder nein? Oder wie würdest du es jetzt am liebsten angehen?
Also ich würde es sinnvoll finden, wenn wir es durch mit Positionsgruppen machen, ne? Weil das wäre, glaube ich, das, was so am praktikablen wäre, dass wir sagen, ja, die und die zum Beispiel Wide Receiver nehmen wir mit, oder die und die werden wahrscheinlich hinten rüberfallen, weil wir reden ja jetzt, wenn wir es mal auf den Punkt bringen von 90 Spielern und naja, da kommt ja einiges zusammen.
Ja. Das Problem, also ich habe mir jetzt halt dazu nicht, also ich habe mir keinen Kader aufgeschrieben. Das heißt, es wird jetzt einfach mal so eine reine Bauchentscheidung. Ich finde das auch besser. Muss ich sagen. So, wo wollt ihr denn anfangen? Auf welcher Seite? Offensive oder Defensive?
Ach, fangen wir mal mit der Offense an, dann sind wir auf der sicheren Seite.
Okay, fangen wir mit den Quarterbacks an, die stehen mir bei mir hier ganz oben. Ja, ich denke, Tua ist ein klarer, klassischer Cut-Kandidat.
Oh ja.
Nach dem, was er letzte Woche oder letzte Saison gezeigt hat. Also wir gehen einfach mal den ganzen Kader, wir sagen jeden einzelnen Namen. Dann wisst ihr da draußen auch, wer alles aktuell bei den Dolphins einen gültigen Arbeitsvertrag hat. Wir haben unter Vertrag Kai Locksley, Reed Sinnott, Jacoby Brissett, Jake Roddick und Tua Tagovailoa. Zu sagen ist, dass Reed Sinnott ja seit letztem Jahr schon bei uns ist, Kyle Locksley ein undrafted Free Agent ist, Jacoby Brissett geholt wurde und Jake Roddick auch seit 2016 in der Liga ist und ja, ich glaube letztes Jahr auch schon bei uns im Kader war. So, und Tua, haben wir letztes Jahr gedraftet. Wer sich nicht daran erinnert. Ja, ich denke, es ist klar, dass wir wahrscheinlich wieder mit 2 Quarterbacks plus einem Practice-Squad, ich glaube, so war es letzte Saison auch, oder, Tobi?
Ja. in die meiste Zeit war das so, dass wir halt eben mit Tua, Fitzy und Reed Sinnott durch die Saison gegangen sind. Als es dann, warte mal, wer ist, ich glaube, Fitzpatrick ist beim letzten Saisonspiel ausgefallen, ne? Na, in Buffalo, da haben wir dann Jake Ruddock als dritten Quarterback dazugeholt, dass wir dann insgesamt 4 hatten, aber es wird wahrscheinlich sich auf die 3 reduzieren. Ist jetzt die Frage, ob man mit 2 oder 3 im 53er Roster in die Saison geht. Ich tippe darauf, dass es 2 sein werden.
Ja gut, also ich sag mal so, es sind Ruddock, Sinnott und Locksley werden die 3 sein, die da auf dem Hotseat sitzen. Und da muss man einfach sehen, wer am Ende übrig bleibt. So.
Ja. Ja.
Also es ist relativ, also ich bin wirklich da durchgegangen und es war so ein bisschen so, ja, weiß ich auch nicht.
Also das ist kein großes Geheimnis.
Ja. So, gehen wir über zu den Wide Receivern. Wir haben folgende Wide Receiver aktuell unter Vertrag. Robert, was ist?
Ja, es sind viele. Es sind mehr, als man denken würde.
Es, vor allem, das Schöne ist, irgendwie sagen mir alle Namen was. So, das ist positiv als auch negativ. Robert Foster, Will Fuller, Kirk Merritt, Mac Hollins, Lynn Bowden Jr., Malcolm Perry, Preston Williams, Alan Hearns, Jakeem Grant, Albert Wilson, Devonta Parker und Jalen Waddle. Das sind unsere Wide Receiver. Es sind ganz genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist eine Menge. So, Tobi. Gehen wir mit 12 Wide Receivern in die Saison?
Ich denke eher nicht. Also ich würde sagen, dass wir mit 6 wahrscheinlich in die Saison gehen werden. Eventuell, ganz eventuell mit 7, aber ich rechne eher mit 6. Und daran sieht man dann schon, wie eng und wie umkämpft diese Positionsgruppe in der Preseason im Trainingscamp sein wird. Weil ich denke, wir haben da einige klare Logs, die wir auf jeden Fall mitnehmen werden in das 53er Roster. Und dann werden die anderen Positionen natürlich umso umkämpfter und umso schwieriger.
Ja, das ist wohl wahr. So, lassen wir mal kurz Logs, Will Fuller, Devonta Parker, Jalen Waddle. Also ich denke, die 3 sind safe.
Ja, ich würde auch Preston Williams als safe mit dazu nehmen. Also
ja,
also der ist günstig und hat eine Qualität bis zu einem gewissen Grade nachgewiesen. Das Einzige, was er noch nachweisen muss, ist, dass er mal verletzungsfrei durch eine Saison kommt und nicht nach der Hälfte der Spiele wieder bis zum Saisonende ausfällt, sich beim Jubeln verletzt und solche Scherze. Die 4 würde ich schon als klare Logs ansehen. Eventuell sogar Lynn Bowden Jr., weil wir für den getradet haben und weil der einen gewissen Value einfach noch zeigen muss und den wir nicht so leicht aufgeben, schätze ich. Also ich würde 4 bis 5 klare Logs haben und alle anderen streiten sich um den 6. Spot.
Ich wollte gerade sagen, du bist dann schon bei relativ vielen Logs. Also
ja, genau. Das ist, das halt.
Für mich ist tatsächlich Alan Hearns ein Log. Zum Glück ist Micho heute nicht dabei.
Das ist der große Alan Hearns-Fan.
Ja, aber allein aus Cap-Gründen.
Ja, also wir sparen nicht viel, wenn wir ihn gehen lassen.
Vor dem 1. Juni, wenn wir ihn diese Woche noch cutten würden, dann würden wir sogar 500.000 drauflegen, ihn zu entlassen. Ich weiß nicht, wie das Post-First June aussieht, aber es ergibt für mich immer noch keinen Sinn, ihn dann. Also, es ist halt wirklich so, gehen wir mal kurz durch, weil es wird ja nachher eine Geldfrage werden auch. Oder siehst du das anders?
Also, das ist ein Argument. Klar, sicher. Da redest du ja mit dem Richtigen.
Deswegen bin ich froh, dass du heute wieder da bist, Tobi.
Ja, ja? Das ist ja klar.
Deswegen, Albert Wilson, ich habe gerade Sporttrack offen, hat einen Cap-Hit von 5,192 Millionen, ist damit der drittteuerste Wide Receiver und Dead Cap wären bei 2,3 Millionen. Das heißt, wir würden 2,8 ungefähr sparen, 2,85, wenn wir Albert Wilson cutten würden. So, würdest du ihn cutten?
Ganz ehrlich, bei Albert Wilson, der ist für mich der am meisten wackelt und bei dem ich am unsichersten bin, weil aus finanziellen Gründen musst du ihn cutten. Das ist der aus der Positionsgruppe, wo du am meisten Geld einsparen kannst, neben Jakeem Grant. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber sportlich kann, und das ist das Problem, kann er die Mannschaft erheblich verstärken. Das Problem ist, ob er es auch tun kann, aus Verletzungsgründen oder aus sportlichen Gründen. Also ich würde es liebend gerne sehen, dass Albert Wilson in der Form als Albert Wilson von vor 2 Jahren den 6. Platz im Roster einnimmt. Das wäre mir dann auch das Geld wert, aber ich bin da extrem unsicher.
Gut, ja, ist die Frage, würde man für Albert Wilson theoretisch noch Trade-Value bekommen?
Gering. Also ich meine, er hat letztes Jahr das Opt-out gewählt, war davor das Jahr, ich glaube, ein paar Spiele verletzt. Also er hatte einfach nicht die Zeit, sich diesen Value zu erarbeiten. Und einen Wide Receiver, der seine beste Zeit vor 2 oder 3 Jahren hatte, die bei statistisch gesehen eher im Mittelfeld der Wide Receiver liegt. Also da ist nicht viel Wert zu generieren.
Ja, aber ich denke, wenn jetzt ein Team zum Beispiel Julio Jones nicht bekommt, dann wäre Albert Wilson ja eine gute Alternative.
Ja.
Natürlich. Also, zudem es ja auch ganz andere Spielertypen sind.
Ja, wenn es jemanden gäbe, der Albert Wilson haben wollte, er müsste any value, also irgendwas Tiefes bieten, dann würden die Dolphins nicht Nein sagen. Aber ich glaube nicht dran.
Ja, schauen wir einfach mal. Du hast Jakeem Grant schon angesprochen. Jakeems Grant Cap Hit sind 4,661 Millionen, 1,8 Millionen Dead Cap. Also quasi genau das Gleiche, nur 500.000 weniger auf beiden Seiten. Wir würden ungefähr die gleiche Summe einsparen. Was machen wir da, Tobi? Weil wir müssen Leute streichen und so würden wir zumindest schon mal über 5 Millionen wieder im Cap Space sparen.
Bei Jakeem Grant sehe ich das ein bisschen anders, was so den Trade Value angeht, weil er halt ein super Kickoff-Returner und super Punch-Returner ist. Also da könnte eine Franchise, die da in den Special Teams eine Lücke sieht, vielleicht zuschlagen und sagen, ja komm, wir haben da hinten noch, weiß ich nicht, 6., 7. Runde irgendwas, wir traden den von Miami, wäre für Miami natürlich finanziell super, dann würden sie knapp 4 Millionen sparen, wenn sie ihn dann traden würden, aber ansonsten, er hatte in der letzten Saison oft genug die Möglichkeit zu zeigen, dass er es sein könnte. Ich will es jetzt nicht an einem Play festmachen, aber das eine Ding, was er da nicht gefangen hat, wo er über 90 Yards einen Touchdown eigentlich sicher auf der Pfanne hatte und den gedroppt hat von Tua. Es bleibt einem im Gedächtnis und ich sehe nicht, dass Jakeem Grant in der kommenden Saison bei uns im Roster steht.
Das sehe ich tatsächlich ähnlich. Aber gut, schauen wir mal. Also es ist aber, da könnte man jetzt halt wirklich noch drüber reden, ob wir nicht einen Late-Round-Pick tatsächlich bekommen. Weil ich meine, Jakeem Grant, das muss man auch sagen, hat, glaube ich, mindestens einen Return-Touchdown in jeder Saison erzielt bisher.
Ja, das ist richtig.
Irgendwie sowas. Also ich weiß es nicht genau, aber das, ist ziemlich wichtig. So, dann. Robert Foster ist, denke ich, ein klarer Cut-Kandidat, weil Capspace-wise sparen wir fast 1 Million. So, und jetzt ist die Frage, Tobi. Wenn du dich zwischen Mac Hollins und Preston Williams entscheiden müsstest, wen würdest du wählen?
Ich würde Preston Williams wählen, ganz ganz ehrlich. Also Mac Hollins hat den Vorteil, dass er halt bei uns letztes Jahr auch Special Teams gespielt hat, aber ansonsten, gut, er hat einen Touchdown gefangen, er hat den letzten Pass von Fitzmagic gefangen, aber sonst war da halt nicht so viel.
Okay. Ja, aber er kann halt spielen.
Natürlich kann er spielen, aber wie du schon sagst, unser Wide Receiver Core hat sich ja jetzt in der Offseason derart verbessert oder derart verändert. Also eine schicke Frise alleine reicht nicht aus.
Oh doch, manchmal schon.
Ja, also er mag viele Haare haben, aber naja, also ich sehe Mac Hollins auch nicht im 53er Roster.
Na, schauen wir mal. Also da bin ich tatsächlich gespannt. Das ist, wenn wir die Wide Receiver Position jetzt uns noch anschauen. Das Witzige ist, ich gucke nämlich bei PFF, da wird Kyle Loxley als Quarterback gelistet, während er bei Sporttrack als Wide Receiver gelistet wird, falls es euch irritieren sollte. Ja, also es kann, ihr werdet da verschiedene Quellen zu finden. Es gibt Spieler, wo Teams das einfach mal machen. Ein typisches Beispiel, kommen wir später noch, Jalen Phillips, der bei den Dolphins nicht als Defensive End, sondern tatsächlich als Linebacker gelistet ist und auch Linebacker spielen soll wohl. Und zumindest so trainiert hat, wenn man jetzt die Berichte liest oder die Tweets von den einzelnen Kollegen, die vor Ort sind. Das nur dazu, also da müsst ihr euch nicht wundern. Gut, dann haben wir zumindest die Vultures wieder mal so ein bisschen beleuchtet und da zeigt sich halt wirklich, da sind wir so gut aufgestellt, dass es aufgrund von Special-Teams-Fähigkeiten theoretisch sogar noch sein können, dass wir da Spielermaterial oder Trades oder Picks halt generieren können. Weil wenn sich eins gezeigt hat, dass dann ist das das, ja, unsere General Manager auch gerne mal Low-Value-Trades während der Season macht. Ja, also ich habe ja für eine meiner Schreibarbeiten habe ich mir jetzt mal die ganzen Trades angeguckt, die Chris Greer seit 2018, glaube ich, gemacht hat. Nee, seit 2019, wo seit Flores da ist. Und es ist krass. Also was hier zum Teil an Low-Value-Picks, so siebte Runde oder so, abgegeben haben für irgendwelche Spieler. Oder halt auch Spieler gegen Spieler getauscht haben. Ja, schon, ist schon krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt, wie viele es am Ende wirklich gewesen sind.
Ja. Klar. Also man muss auch dazu sagen, gerade so bei Kirk Merritt oder eben auch Kyle Loxley oder auch, und da sieht man, wie gut die Wide Receiver sind, Malcolm Perry, die werden es sehr, 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 sehr schwer haben, in das Wide Receiver Core von diesen Jahres reinzukommen. Und schon alleine daran erkennt man, welche Veränderung gerade auf der Position stattgefunden hat. Ich meine, wir haben Waddle gedraftet, Fuller gesigned, Wilson und Hurts kommen aus dem Opt-out zurück. Also schon alleine das würde locker ausreichen, um einen Quantensprung bei den Wide Receivern zu auszulösen. Weil wenn man sich vorstellt, dass wir haben ja gerade über Mac Hollins diskutiert, dass der letztes Jahr in den letzten Spielen unser Nummer 1 Wide Receiver war und der wahrscheinlich jetzt dieses Jahr vielleicht sogar das Roster nicht schafft, dann sagt das schon einiges.
Ein Quantensprung der Wide Receiver. Ach, das markiere ich mir erstmal. Aber ja, du hast vollkommen recht. Also ich bin wirklich gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Oder ob wir nicht immer auch mit mehr Wide Receivern in die Saison gehen. Und nicht nur mit 5, 6, sondern auch mit ein paar mehr. Das kann ja auch mal passieren.
Naja, du hast im Endeffekt da 53 Spieler. 3 musst du für die Special Teams abziehen und dann hast du 50 Spieler und mit mehr 10 als
Wide Receiver.
Das ist, ich glaube nicht dran, sagen wir es mal so.
Ja gut, dann spielst du halt, nimmst halt nur 3 Running Backs irgendwie mit.
Ja.
Da haben wir in den letzten Jahren immer 5 oder 6 mitgenommen.
Ja, da kommen wir ja dann gleich noch zu. Sollen wir dann die Position gleich nehmen?
Ja, das war nämlich jetzt die Überleitung, weil wir haben im Kader aktuell Malcolm Brown, Selvin Ahmed, Jordan Scarlett, Miles Gaskin, Patrick Laird, Garrett Doakes. Das sind unsere Running Backs. Das sind gar nicht so viele. Und es ist ja tatsächlich die Frage, wie viel glaubst du, die nehmen wir mit?
Ich gehe davon aus, dass es 4 werden.
Ich tatsächlich auch, wenn ich mir das so angucke. Weil es ergibt keinen Sinn, einen Spieler zu holen, um ihn dann zu cutten.
Ja, das stimmt.
Das ist der einzige Grund, sonst hätte ich 3 gesagt.
Ja, rein emotional würde ich sagen, mir wäre es am liebsten, dass wir 5 nehmen. Aber ich glaube, die Zeit von Patrick Laird in Miami ist leider vorbei. Ne? Der ist einfach, da muss man auch einfach sehen, dass es dann da auch einfach nicht ausreicht. Ich meine, gut, die $3,000 Dead Cap, die es kosten würde, den nehmen wir dann wohl, aber ich glaube nicht, dass er es schafft. Leider nicht.
Er hatte auch einfach keine Production. Das muss man, selbst letztes Jahr, wo er hatte ja sogar die Chance, aber es war einfach dann zu wenig. Und ich denke, wir gehen mit Miles Gaskin als Lead-Block und dahinter ist halt die Frage, ob Garrett Doakes direkt viele Snaps bekommt. Oder Malcolm Brown eher. Weil ich glaube, Selvin Ahmed ist tatsächlich einfach der Backup für Miles Gaskin.
Ja, davon geht
so wie es. So wie es ja auch bei Washington war damals.
Ja.
Ja, und dementsprechend Garrett Doakes. Ich bin absoluter Fan von Garrett Doakes, muss ich sagen. Weil er genauso eine Komponente bei uns reinbringt, die uns fehlt. Und dementsprechend sehe ich ihn, weil wir ja sowieso, wenn Running Backs draften, das in der 7. Runde tun. Und von daher ist das für mich ein klares Go.
Ja, also das sind auch die 4, die ich persönlich dann mitnehmen würde, weil es, wie gesagt, wie du schon sagst, was anderes macht keinen Sinn. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Jordan Scarlett im Trainingscamp zum Beispiel alles auseinanderrennt, um da wie Phönix aus der Asche zu kommen. Ahmed und Gaskin haben letztes Jahr gezeigt, dass sie es mit einer schlechten O-Line können. Und dann sollen sie es auch mal mit einer besseren versuchen. Ich glaube, ich kann die Überleitung auch relativ gut.
Wolltest du jetzt in die O-Line gehen?
Ja, klar, wenn wir schon drüber sprechen, dann machen wir O-Line. Einmal quer durchs Gemüse.
Einmal quer durchs Gemüse, sagt er. Irgendwie ist das hier ein bisschen komisch. Ach so, PFF listet Metzger als Tackle. Aber das Grade, was er bekommt, die Platzierung von diesem Grade ist auf die Tackle-Position gemünzt. Also ich glaube, PFF, ja, weil ihr seid ja auch Hörer dieses Podcasts, also weil Heineken hört und PFF hört und ja, sind alle nur ein bisschen scheu, das wirklich auch zuzugeben. Wir haben tatsächlich auf Center momentan Cameron Tom, Tyler Guthrie. Ist das nicht dieser Typ von diesem Guthrie? Ist das nicht so ein hier Parfüm?
Das ist Gauthier.
Gauthier.
Das schreibt man anders.
Ja?
Okay. Jean-Paul Gauthier.
Jean-Paul Gauthier.
Den kenne ich dann wieder.
Wow. Du fragst dich nochmal, ob der diesen Podcast sponsern möchte.
So gut ist mein Französisch nicht. Wir könnten die französischen Dolphins fragen, dass die vermitteln. Aber naja, mal gucken.
Ja, aber nichtsdestotrotz, gut, ich denke, da ist relativ klar, dass die Frage ist, wird tatsächlich Michael Dieter Backup für Center oder einer der beiden genannten Herren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Ich kann Cameron Tom, ich habe zu wenig von dem gesehen, als dass ich das einschätzen könnte. Aber ich rechne damit, dass wir nur mit einem offiziellen Center in die Saison gehen könnten.
Ja, gut, also das denke ich auch. Aber ich denke, es gibt ja Spieler wie Michael Dieter, die ja Center spielen könnten.
Genau, richtig. Das davon gehe ich aus, dass das so verteilt wird.
Und dementsprechend, ja. Gut. Ja. Gut, Neto wird ins, ist ja einfach ein Practice-Squad-Spieler. Der ist ja doch dafür available. So, gehen wir, also auch Guard haben wir. Kindly, warum ist Jesse, ist, oh, PFF, ihr macht mich wahnsinnig.
Ja, bei Jesse Davis kannst du alles draufschreiben. Er kann ja, kann ja alles.
Aber also, so, ich gehe einfach mal Guard und Tackle komplett durch, weil ich glaube, das ist sinnvoller. Ja. Entschuldigung an dieser Stelle für diese Kurzunterbrechung. Solomon Kindley, Michael Dieter, Jesse Davis, Matt Skura, der Center ist, Adam Pankey, Jonathan Hubbard, DJ Fluker, Tymon Paris, mit dem haben wir ja schon sehr viel gesprochen, Robert Jones, Robert Hunt, Lonnell Coleman, Austin Jackson und Liam Eichenberg. So. Ja, ich denke, die Spieler aus dem letzten Saison sind safe, mit much room for improvement. DJ Fluker ist safe, Eichenberg ist safe, Coleman ist für mich lock. Und Robert Jones eigentlich auch.
Ja, bei Coleman bin ich mir da nicht so sicher, aber ich bin ja Robert Jones-Fan, von daher
Ja gut, aber ich sag mal, Coleman ist dann halt ein Fall fürs Practice-Squad, ne? Also der wird ja bauen. Also, es sei denn, einer signed ihn.
Ja.
Dann ist das natürlich nicht möglich. Aber ansonsten kann ich, also, ja, weiß ich nicht. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, jetzt lass mal überlegen. Wir haben Matt Skura ist 1, Dieter 2, Kindley 3, Davis 4, Fluker 5, Hunt 6, Jackson 7, Eichenberg 8. Ja. Du nimmst ja keine, ich glaube, 10 hatten wir 10 Linemen
letztes Jahr? Nee, 9 hatten wir, glaube ich. Also du,
ja, siehst du,
in der Regel nimmst du auch nur 9 mit. Ne? Deswegen bin ich mir bei Coleman ja nicht so sicher.
Ja gut, aber ich sag mal so, es wird aktuell, nach aktuellem Gefühl, wird es ein Coinflip sein zwischen Coleman und Jones.
Ja.
Und das wird ein geiles Camp-Battle werden.
Definitiv, das wird sehr lustig werden.
Ja. Oder wir werden alle überrascht und Michael Dieter fliegt auch aus dem Kader. Was ja auch nicht unüberraschend wäre. Also jetzt sage ich, das wäre überraschend, aber es kann auch nicht überraschend sein, wenn man halt irgendwem anders zutraut, Center zu spielen.
Naja, also wir sparen halt relativ wenig, wenn wir ihn cutten. Also das ist vom finanziellen Standpunkt aus gesehen, ist es halt nicht anders als ein anderer Spieler und er bringt dir eben diese Backup-Center-Komponente mit rein. Von daher, ich gehe davon aus, dass er das Jahr noch kriegt.
Ja, hoffen wir es, ne?
Ja, ne? Vielleicht kann er ja noch was zeigen.
Ja, natürlich. Ja, das ist auf jeden Fall. Siehst du hier, außer den Spielern, die wir in den letzten 2 Jahren gedraftet haben, siehst du hier potenzielle Trade-Kandidaten?
Also
es bleibt eigentlich nur einer übrig.
Naja, also wenn du mich jetzt fragst, ob wir Jesse Davis traden, ich sehe die Franchise nicht, die den Vertrag übernimmt, den wir ihm gegeben haben. Also Jesse Davis hat für die Miami Dolphins und für das Team einen gewissen Wert, den er für andere Teams wahrscheinlich nicht hätte. Und das haben wir ihm zu einem gewissen Teil auch mit bezahlt. Also Jesse Davis ist kein rechter Tackle, dem eine andere Franchise 4 bis 5 Millionen im Jahr geben würde.
Nicht?
Nein, also ich sehe das einfach nicht. Klar, er ist flexibel, klar, er kann viele Positionen spielen, aber eben nicht auf dem hohen Niveau, der eine solche Ausgabe gerade in dieser Saison rechtfertigen könnte. Deswegen sehe ich nicht, dass wir den traden.
Okay, gut. Ja, wie gesagt, das ist so der Einzige, der mir noch so ins Auge gestochen wäre, weil ich nicht glaube, dass wir einen von den gedrafteten Spielern für irgendwas draften.
Oder um es mal positiv zu sagen, es wird keine Franchise geben, die den Value geben würde, der Jesse Davis für uns wert ist. So kann man es ja auch positiv verkaufen.
Ja gut, hatte Omar Kelly ja getwittert oder getweetet, dass er, also dass Jesse Davis da klar die Führungsrolle hat und auch letzte Saison schon hatte. Und das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass eigentlich Jesse Davis diese Line so ein bisschen angeführt hat letzte Saison und eben nicht, habe ich seinen Namen schon vergessen, weil er nicht mehr bei uns
Eric spielt.
Eric Flowers, ja. Zeigt zumindest so, ist vielleicht so ein kleiner Fingerzeig, wenn man das sagen möchte, aber auch nicht mehr und nicht weniger.
Ja.
Ja. Gut, dann haben wir das so und dann nehmen wir die Verlängerung der O-Line, dann haben wir die Offense auch komplett. Aktuell auf der Tight End Position haben die Dolphins folgende Spieler unter Vertrag: Keithan Carter, Chris Myrick, Adam Shaheen, Mike Gesicki, Durham Smythe, Carl Tucker, Jabri Blount, Hunter Long und das war es schon. So. Letzte Saison haben wir uns gespielt, Adam Shaheen, Mike Gesicki und Durham Smythe. Chris Myrick hat bei uns auch ein paar Snaps bekommen. Unter Vertrag genommen haben wir Keithan Carter und Carl Tucker Carl Tucker und Jabri Blount sind undrafted Free Agents. Und Hunter Long haben wir in der dritten Runde gedraftet. Über Hunter Long haben wir sehr ausführlich inzwischen schon gesprochen. Da sollte eigentlich alles bekannt sein. Und ich gehe davon aus, dass Hunter Long auch im Kader stehen wird. Jetzt die Frage, Tobi, wie viele Tight Ends nehmen wir denn mit? Wir lieben ja Tight Ends anscheinend.
Wir lieben Tight Ends. Und die eigentlich müsste man von 5 ausgehen. Dass man mit Shaheen, Smythe, Gesicki, Carter und Hunt in die Saison geht. In erster Linie, weil Carter als Special-Teamer geholt wurde, einen Vertrag bekommen hat, wo er genau das abbildet, wo er auch gar nicht schlecht verdient, wo wir einen Dead Cap von 1,2 Millionen schlucken würden für einen frisch gesignten Spieler, sehe ich nicht. Vielleicht hörte man das eigentlich mit. Hier wäre eine Position, wo ich einen Trade als nicht ungewöhnlich anerkennen würde. Sei es jetzt, dass man Durham Smythe oder Durham Smythe tradet oder dass man Mike Gesicki tradet. Beide gehen ins letzte Vertragsjahr. Beide haben einen gewissen Value, Gesicki einen höheren als Durham Smythe. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass einer der beiden den Saisonbeginn nicht im Trikot der Miami Dolphins erlebt.
Was?
Da spricht der General Manager, das ist realistisch, wer den Value bietet und den einen Tight End von den beiden haben möchte. Miami muss da gesprächsbereit sein. Man hat sich den einen potenziellen zukünftigen Tight End relativ hoch im Draft dieses Jahr geholt und irgendwo muss man streichen. Smythe verdient dieses Jahr knapp 2 Millionen, glaube ich, sowas um den Dreh. Ich meine sogar, er hat verdient dieses Jahr mehr als Gesicki. Von daher, wenn wir den traden würden, würden wir über 2 Millionen an Cap Space gewinnen. Man sollte sich damit anfreunden, dass das passieren kann, ja.
Okay, aber wo traden wir Mike Gesicki denn dann hin? Zu den Patriots?
Naja, die haben ja schon 2, kann er sich da auf die Bank setzen, aber. Ja,
spielen die halt mit 3 Tight Ends, hallo? Naja. Die haben noch keinen Wide Receiver, von daher. Na ja. Doch, die haben ja Nelson Agholor später, ja.
Den großartigen Nelson Agholor, ja. Der uns in Woche 1 auseinander nimmt wahrscheinlich.
Jetzt lachst du noch und jetzt sagst du das so einfach und das wird am Ende passieren.
Ja, ich weiß. Das kotzt mich zu Tode an, weil ich den Typen eigentlich total kacke finde. Aber ich schon weiß, dass der uns in Woche 1 auseinandernehmen wird. Gerade weil ich ihn so kacke finde.
Vor allem mit Cam Newton.
Ah, den ich noch lieber mag als Nelson Agholor. Mit seinem Oma-Style da, mein Gott. Aber anderes Thema. Da können wir uns in der Preview zu dem Spiel, kann ich mich genug noch drüber aufregen. Das ist noch ein paar Monate weg.
Ja, obwohl, es kann ja sein, dass die Preview wieder in diesen AFC East-Podcast fällt. Da musst du dich da aufregen.
Ja, da kriegt Frank von der Patriots Nation kriegt sowieso Feuer von mir da mit seinem Zeug ist da. Schönen Gruß übrigens, falls er uns zuhört.
Ja,
wobei ich doch
schon. Ja?
Ich gehe davon aus, dass er uns zuhört, von daher.
Ja, natürlich. Also, natürlich, die wollen ja auch wissen, was bei den Feinden los ist.
Natürlich.
Ja. Und ich meine, gut, ich habe ja auch meine Hot Takes noch zu gewissen Jets-Spielern. Die behalte ich aber immer noch ein bisschen für mich. Ja. Das schauen wir mal. Ja, also tatsächlich, also ja, ich denke, Smythe wird teuer werden für ihn, weil er wird gecuttet werden. Ja, Mike Gesicki ist halt die Frage. Weil Keith und Carter können wir nicht entlassen und eigentlich auch nicht Adam Shaheen.
Ja, und unseren Rookie, den haben wir gerade erst geholt. Also das, ne?
Ja, eben.
Das ist, ich will auch nicht, aber ich sehe auch nicht, dass wir mit 5 Tight Ends in die Saison gehen, ehrlich gesagt.
Also,
einer muss es, ne? Einer muss es werden.
Ich habe keinen Schmerz damit, Durham Smythe zu cutten. Ich halte ihn jetzt nicht für so gut. Also ich halte auch mal, also wenn man ehrlich ist, und jetzt löse ich den Shitstorm des Jahrtausends, Mike Gesicki ist auch kein guter Tight End. So, jetzt habe ich es gesagt, aber das ist halt das, was Micho ja schon seit Ewigkeiten sagt. Wenn ich die Tight End-Position mir angucke, Mike Gesicki ist ein unheimlich guter Receiving Tight End. Aber er ist halt wirklich eigentlich ein richtig guter Receiver und ein wenig guter Tight End. So, und das ist halt die Frage, was verlange ich von ihm? Und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir uns im Wide Receiver Corps so verbessert haben, dass die zwischenzeitliche Nummer 1 aus der letzten Saison, Mac Collins, vielleicht gar nicht in den Roster kommt. Das heißt, wir hatten ein unheimliches Problem auf Receiver. Und da hatte Mike Gesicki dann natürlich viel mehr Möglichkeiten und Anteile. So, Hunter Long hat mehr Receptions gehabt als Kyle Pitts letzte Saison im College. So, und da muss man sich dann halt mal fragen, Mike Gesicki ist auch nicht unantastbar. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Dolphins sich Trade-Angebote für Mike Gesicki anhören zumindest. Und da einen Mitrunden-Pick vielleicht tatsächlich noch für bekommen. Mehr nicht, aber immerhin.
Ja, also unter dritte Runde wäre mir persönlich zu wenig, aber tiefer Zweitrunden, mittlerer Drittrunden-Pick, also bei sowas werden die Dolphins sicherlich hinhören.
Ja, aber also ist ja das, also gut, wenn ich mir die letztjährigen Draftklassen angucke, kann man schon dafür argumentieren, dass er das auch wert ist.
So viele gute Tight Ends waren jetzt zum Beispiel bis auf Kyle Pitts in diesem Jahr nicht dabei. Also wer da einen Need hat und wer da Bedarf hat, der kann schon bei Mike Gesicki landen, relativ. Und er ist ja auch nicht so teuer. Ne? Also wenn du
braucht aber eine Vertragsverlängerung.
Eben deswegen. Also du wirst dich mit der Personal, auch mit Smythe, du wirst dich mit beiden mittelfristig auseinandersetzen müssen. Und
aber ja, für Durham tradet keiner. No way.
Naja, also bei Smythe ist der Value ein geringerer als bei Gesicki, würde ich sagen. Also Smythe würde ich sagen, 5., 6. Runde, wenn den irgendeiner haben möchte.
Ach, als ob. Als ob, Tobi. Hör auf. Du lügst dir gerade selber einen in die Tasche.
Ich sag ja nur wenn.
Ja,
ich würde ihn cutten, ne? Aber
ich würde auch gern First Round Pick für deinen Panky bekommen, aber es bleibt auch nur Illusion.
Ja.
Befürchte ich.
Ja. Ja? Halten wir mal fest. Man muss davon ausgehen, dass selbst wenn da keine Trade-Angebote kommen, wir am Ende des Trainingscamps Darb an der Position vor einer Entscheidung stehen, die einigen nicht gefallen könnte.
Und es ist doch schön. Also leid natürlich, also es tut mir leid und ich auch dieser Tag, wenn dann wirklich so viele Spieler entlassen werden, das ist immer verdammt beschissen. Aber es ist doch als Franchise, dass wir an diesem Punkt sind, wo wir wirklich sagen können, okay, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren wären das sichere Spieler gewesen im Kader und jetzt, ja, cuttet man die halt. Ist das schon nice. Die Entwicklung stimmt halt. Und da müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir die Offense tatsächlich soweit abgekaspert. Jetzt gehen wir rüber zur Defense. Mit welcher Position wollt ihr denn anfangen?
Sollen wir nicht erst Special Teams machen? Die können wir relativ kurz abhandeln.
Na gut.
Ist Michael ja auch
Palladi, Panther, Jason Sanders Kicker und Blake Ferguson als Long Snapper.
Genau, richtig. Kein Stone Wilson, kein wie sie auch immer heißen.
Hier, wie hieß denn noch der Typ, der letztes, der, wo wir den ewigen Dolphin entlassen haben? Wie hieß denn noch den wir da geholt haben? Der ist ja jetzt auch wieder bei irgendeinem Team untergekommen.
Du meinst Rex Sunahara, der ist bei uns.
Nein. Da haben wir uns doch über den Namen so ein bisschen beömmelt. Der hieß so ähnlich wie der Typ, glaube ich, aus Futurama, oder?
Der ist bei den, ich glaube, bei den 49ers oder sowas jetzt.
Long Snapper. Ja, ich habe das nur so aus den Augen.
Ja. Ich habe den Namen gerade vergessen. Ich muss gerade mal eben. Oh, ja, ich weiß, wen du meinst. Wie heißt er denn nochmal? Tabor Pepper,
genau. Nee, Farnsville.
Ach, der, ja.
Der ist auch irgendwo untergekommen, meine ich.
Das kann sein.
Farnsville, so hieß er. So.
Nee, unser ehemaliger Longsnapper Tabor Pepper ist bei den 49ers inzwischen.
Ja. Nee, ich meinte den Herrn Farnsville. Das war mir irgendwo auf Twitter aufgefallen. Fand ich ein bisschen witzig.
Ja.
Ah, gut. So. Gehen wir da mal rüber zu der Defense. Immer noch die Frage, wo du anfangen willst. Nirgendwo?
Ja, wovon?
Nur Tobi möchte nicht anfangen, deswegen warten wir.
Von hinten nach vorne am besten.
Also mit Safeties.
Ja.
Ja, da haben wir schon uns entledigt. Aktuell sind im Kader Nate Holly, Brandon Jones, Eric Rowe, Jamal Perry, Clayton Fujidillam und Javon Holland. So. Ich denke, also bin ich.
Du hast Eric Rowe vergessen.
Nee.
Hast du das gesagt?
Eigentlich schon.
Dann habe ich ihn überhört.
Dann hätte ich ihn sonst übersprungen. Das würde mir sehr leid tun. Ja, ja, ich denke, Brent Jones, Eric Rowe und Javon Holland sind gesetzt. Ist die Frage, ob man Fujidillam für die Special Teams behält oder nicht?
So wie man gehört hat, scheinbar schon. Konnte ich mir bis vor 3 Wochen nicht vorstellen. Ich habe jetzt letztens irgendwann mal gelesen, er würde diese Rolle jetzt einnehmen, weil Kevon Frazier nicht mehr da ist. Aber ganz ehrlich, wenn man einen reinen Special-Teams-Guy verpflichten möchte, findet man für knapp 2,5 Millionen Jahresgehalt, die man komplett einsparen würde, sicherlich was günstigeres. Und ich gehe immer noch nicht davon aus, also ich persönlich, dass man Clayton Fujidillam behalten wird, aber scheinbar sieht es ja so aus.
Okay, ja, das hatte ich jetzt noch nicht gelesen. Ja, aber also ich weiß nicht, ob wir mit mehr als 3 Safeties in die Saison gehen. Weil ich greife mal kurz vor, wir haben ja Jason McCarthy auch gezeigt und der kann ja auch könnte auf Safety ausweichen.
Ja, ich gehe davon aus, dass wir mit maximal 4 in die Saison gehen. Es würde mich nicht wundern, wenn wir da noch eine positionelle Veränderung sehen und zum Beispiel so ein Spieler wie Eric Rowe, bei dem wir einfach massiv auch an Geld einsparen würden. Wenn wir ab Juni cutten 5,5 Millionen und es würde mich nicht wundern, wenn wir da noch eine positionelle Veränderung erfahren. Das heißt, dass wir Eric Rowe cutten und dann einen günstigeren Ersatz holen. Und wenn man sich das mal überlegt, dass wenn man Fejed Ulam und Eric Rowe cuttet ab Juni, dann gewinnt man 8 Millionen Cap Space und dafür wirst du schon gut fündig werden, dafür, dass halt Brandon Jones gezeigt hat, was er kann, dass Javon Holland eine relativ große Rolle in unserer Defense übernehmen soll. Von daher, es würde mich nicht wundern, wenn da einer noch gehen würde. Mindestens, wenn nicht sogar 2.
Ja, schauen wir einfach mal, wer am Ende da übrig bleiben wird.
Naja, wir haben jetzt etwas wenig über Nate Holly geredet, aber naja, ist Camp Buddy und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Genauso wie Brian Cole, glaube ich, haben wir auch noch als Safety. Und dann, das sagt dann aber auch schon alles. Ne? Also, die sind fürs Trainingscamp da, mehr nicht.
Ja, das schauen wir mal, wie sich das so verhalten wird. Jetzt kommen wir einfach direkt zu den Cornerbacks, weil das ist die andere Position, an der wir ein paar Spieler haben.
Ein paar.
Ja, ich glaube, es sind 10, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 sogar. Ja, Tino Ellis, Javaris Davis, Terrell Bonds, Justin Coleman, Brian Cole, der Zweite, Byron Jones, Nick Needham, Trill Williams, Jaitlin Askew, Jason McCourty, Noah Igbinoghene und Xavien Howard. Ja, schauen wir mal, was so. Also, Xavien Howard, Jason McCourty, Noah Igbinoghene, Byron Jones, Justin Coleman dürften safe sein.
Ja.
Das sind 5. Nick Newton wäre Nummer 6.
Ja.
Haben wir dann schon genug?
Ich denke, dass wir mit nicht mehr als 6 Cornerbacks in die Saison starten. Das Einzige, was vielleicht so einen Spieler wie Jamal Perry retten könnte, wäre die Tatsache, dass wir eben Jason McCourty als flexiblen Spieler einordnen, den wir dann gleichzeitig als 4. Safety und als 6. Cornerback ins 53er Roster listen, dass er damit reinrutschen kann, aber alle Spieler, die jetzt so in der 2. Reihe stehen, oder eher in der 3. Reihe, so wie Trill Williams, den wir geholt haben, Javaris Davis und Terry Bonds, die können sich zeigen und die müssen zeigen, dass sie besser sind als Jamal Perry oder Nick Needham. Dann haben sie eine geringe Chance aufs Roster. Ansonsten sind auch da die ersten Positionen qualitativ hochwertig besetzt und es wird für diejenigen, die noch da sind, sehr schwer, überhaupt in die Nähe des Rosters zu kommen.
Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Und die Spieler sind da eigentlich relativ klar verteilt.
Ja.
Gerade wenn man sich das anguckt, was wir dann auf Cornerback halt, da gibt's ja keinen Spieler, wo wir wirklich was sparen würden, einfach auch.
Nee, das ist
also, wir sparen halt bei den 4 Großverdienern, also Großverdiener in Anführungsstrichen, Byron Jones, da hätten wir einen astronomischen Deadcap, bei Xavien Howard würden wir auch drauf bezahlen, bei Igbinoghene auch, bei Coleman würden wir 500.000 sparen und danach ist alles kostenfrei zu stornieren.
Ja, genau.
Gut, Jason McCourty vermutlich auch nicht, da habe ich gerade keine Zahlen zu.
Da gibt's auch, glaube ich, noch keine Zahlen zu.
Ach so.
Naja, obwohl der hat, ich sehe es gerade jetzt bei Over the Cap, da habe ich jetzt länger nicht mehr geguckt, der hat wohl ein Grundgehalt von 1,075 Millionen und das wirkt sich durch verschiedene Bonuszahlungen für unter 987.500 Dollar Cap aus, die aber voll garantiert und volles Dead Money wären. Also wir würden keinen einzigen Dollar sparen, ob er jetzt für uns spielt oder nicht. Von daher. Okay. Ne? Übrigens, wie wir schon vermutet haben, ist es ein Einjahresvertrag.
Ja gut, das war jetzt zu erwarten.
Ja, klar, natürlich.
Ja, schauen wir einfach mal, wie sich das verhalten wird. Also da gibt's auch niemanden, also es ergibt auch keinen Sinn, dieses Jahr über eine Trade von einem dieser Spieler nachzudenken. Nächstes Jahr ist das dann vielleicht ein bisschen was anderes, aber da muss man dann mal schauen. Da müssen wir auch gerade schauen, was dieses Jahr unheimlich wichtig sein wird, ist, wie entwickelt sich Noah Igbinoghene weiter? Weil das wird die große Frage auf der Cornerback-Position sein, in meinen Augen.
Ja, definitiv. Und was man so hört von Jason Alexander, unserem Defensive Backs Coach, hat er in den letzten Wochen massiv vom gemeinsamen Training mit Xavier Howard und Byron Jones profitiert. Aber das ist Preseason Speech.
Ich wollte gerade sagen, da können wir gleich zu einer anderen Positionsgruppe kommen. Ja. Und zwar der Interior Defensive Line. Weil das ist ja Jason Strobridge und Jonathan Ledbetter, die sehen auch einmal so stark.
Ja, genau, richtig. Die sind die.
Ja, ich habe gedacht, alles klar.
Ja, ja. Die kommen aber, wie Kai aus der Kiste.
Ja. Auf Defensive Interior haben wir nämlich aktuell unter Vertrag Adam Butler, John Jenkins, Benito Jones, Jonathan Ledbetter, Jason Strobridge, Zach Zieler, Raquan Davis und Christian Wilkins und Jerome Johnson. Ja, ich weiß nicht, wie viele wir da mitnehmen.
Ich würde sagen 4. Davis, Jenkins, Zieler, Wilkins. So gerne ich Benito Jones im College gesehen habe.
Was ist mit Butler?
Adam Butler?
Ja.
Ja. Ach ja, richtig, den habe ich ja völlig vergessen. Der ist ja auch noch da.
Siehst du, so macht Tobi übrigens sich immer Platz im Capspace. Da ist aber so einzelne Spieler, Xavier Howard, den habe ich. Wer ist das überhaupt? Warum ist der nicht in dieser Liste?
Hab ich vergessen.
Nee, also deswegen, ich finde da, also vier Spieler sind für mich halt safe. Davis, Zieler, Wilkins und Butler.
Ja, richtig. Ja, den habe ich tatsächlich übersehen. Das ist,
John Jenkins ja eigentlich auch. Das heißt, also
ich könnte oder man könnte oder die Kaderplaner könnten sich dadurch retten, eben aufgrund der Tatsache, dass sie Christian Wilkins auch als flexiblen Defensive End einsetzen und dass wir dann alle mitnehmen. Aber auch daran sieht man wieder, wie schwierig es sein wird, auf diese 53 zu kommen. Dass man irgendwann, wenn man bei 60 ist, Entscheidungen treffen muss, die gar nicht so einfach sind und die sich nicht von alleine ergeben. Und welche Qualität das Roster auch in der Tiefe inzwischen hat. Und das muss man auch an dieser Stelle dann betonen, weil da werden wir echt harte Entscheidungen zu sehen bekommen.
Ja, gut, da hoffe ich ja drauf. Also,
naja,
das zeigt halt einfach nur, dass wir auf den richtigen Weg sind mit unserem Kader. Aber das sollte die letzte Saison, am Ergebnis der letzten Saison eigentlich auch schon klar gewesen sein.
Ja.
Gut, ich würde jetzt die Position der Linebacker und der Edge Defender zusammenfassen. Ja, wenn es dich nicht stört.
Nö, das hätte ich genauso gemacht. Das ist ja relativ. Es wird ja auch durch die Coaches und durch alle, durch das Team sehr flexibel gehandhabt. Und das kann man, glaube ich, gar nicht mehr trennen.
Ja. Auf jeden Fall haben wir Benardrick McKinney, Kylan Johnson, Duke Riley, Landon Roberts, Calvin Munson, Sam Aguavone, Jerome Baker, Tyshun Render, Brandon Scarlett. Scarlett ist so ein beliebter Name bei uns. Nick Coe, Andrew Van Ginkel, Emmanuel Ogbar und Jalen Phillips sind die Spieler, die bei uns unter Vertrag sind aktuell. Was hast du?
Ich habe gerade auf Twitter geguckt. Wir haben ja eben über Calvin Frazier geredet. Der hat heute
bei den Bengals, ne?
Der hat heute bei den Bengals unterschrieben. Hab ich gerade gelesen.
Ja. Passte gar nicht. Hatte ich kurz vor der Folge noch. Safe Calls sind an dieser Stelle wohl Jalen Phillips, Emmanuel Ogbar, Andrew Van Ginkel, Elan Roberts, Jerome Baker und Benardrick McKinney.
Ja.
Die sechs Spieler sind wohl Safe Calls, würde ich so behaupten. Jetzt weiß ich nicht. So, Nico war Undrafted Free Agent letztes Jahr. Schauen wir mal. Tyshun Render tatsächlich war auch Undrafted Free Agent. Das war immer noch die Story, der im Regen mit Bill Belichick trainiert hat oder den im Regen stehend Bill Belichick beobachtet hat. Der hat zumindest 8 Snaps gesehen. Ja. Glaube ich noch nicht dran, dass der jetzt durchbricht. Und für wen wird es noch reichen? Duke Riley? Weiß ich nicht.
Guter Special-Teamer. Also das könnte gut sein, dass wir den als Ersatz für Kamuguje Hill oder so in die Special-Teams mitnehmen und dass er dadurch sich einen Spot erkämpfen kann. Wo man gucken muss, ist bei Vince Beagle. Wie kommt er nach seiner schweren Verletzung wieder in Gang? Was kann der noch leisten? Wo steht er bei wie viel Prozent? Und dann müssen wir natürlich, ich kann es dir leider nicht ersparen, müssen wir natürlich auch noch über deinen Lieblingsspieler reden.
Ja, was gibt's da viel zu reden?
Naja, also Landon Roberts, man muss auch da sehen, wie er von seiner schweren Knieverletzung zurückkommt. Du würdest wahrscheinlich sagen, schlechter spielen kann er gar nicht mehr. Vielleicht hat es ihm ja so.
Wie gesagt, er hatte zwei gute Szenen in der Saison.
Es ist ja immerhin schon was.
Ja, aber ich tue mich schwer, also er verdient nur in Anführungsstrichen 2,14 Millionen bei uns, hat aber ein Deadcap von 650.000. So, ich weiß nicht, ob es das. Er ist halt erst 27, so von mir aus, so, I don't know. Er verdient halt genau das Gleiche, was er letzte Saison verdient hat bei uns.
Ja. Wie gesagt, da haben wir wenig bis gar keinen Einblick drum. Da muss man sehen, wie er sich jetzt nach seiner Verletzung zeigt und wo er leistungsmäßig steht. Es würde mich aber nicht wundern, wenn man sieht oder wenn man von der Franchise aus erkennt, dass da substanziell was fehlt, was er in der NFL brauchen könnte. Da hilft ihm die beste Vergangenheit mit Coach Flores nichts mehr. Dann muss man einfach sehen, dass man sich da anderweitig noch mal umtut.
Ja, das stimmt wohl. Aber so dann.
Du hast es aufgegeben.
Ich hab's ja.
Man hört das so ein bisschen raus, dass du etwas konsterniert bist.
Ja, für mich. Er war letzte Saison einfach schlecht. Er war einfach nicht gut. Ja, und das muss man einfach mal so klar ansprechen. Das habe ich ab und zu getan. Ich habe ihn aber auch. Und ich lasse mir hier nicht blinden Hate vorwerfen, nur weil irgendwer meint es mal.
Blind habe ich nicht gesagt.
Nein, aber ich sage ja auch, ich habe ihn für 2, 3 Spiele gelobt. Da hat er auch nicht schlecht gespielt. Und wenn er diese Spiele am laufenden Band, dann sind die 2,1 Millionen Witz. Aber ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht, dass er so konstant spielen wird. Und deswegen habe ich einfach ein Problem damit. Und ich gebe ihm eine zweite Chance, weil da muss ich nicht drüber nachdenken, weil dann kann ich sagen, ja, ich gebe ihm eine zweite Chance, aber im Endeffekt habe ich es euch doch allen gesagt. Das ist das, was ich befürchte. Leider. Weil mir wär's auch lieber, wenn der Typ richtig eskaliert und dann irgendwo anders einen teuren Vertrag unterschreibt und wir dafür einen Compensatory Pick bekommen. Das wäre mein Traumszenario. Ja. Ich sehe es aber noch nicht so ganz, muss ich gestehen. Ja, also das ist für mich so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Darüber hinaus müssen wir vielleicht noch, eigentlich müssen wir über Alan Roberts, haben wir jetzt gesprochen. Jetzt habe ich das zweite Fenster wieder zugemacht. Der hat einen Einjahresvertrag. Und Benedict McKinney hat eigentlich nur Nulljahresvertrag, wenn man sich das mal so anguckt. Benedict McKinney verdient bei uns 7,1 Millionen. Dieses Jahr. Nächste Saison 9,5, darauf 10,25. Dieser Kollege hat aber ab diesem Jahr 0 Dollar Dead Cap. Null. Nada. Niente. Ja, was passiert? Also ist Benedict McKinney, können wir den direkt wieder traden? Er war letzte Saison verletzt. Wenn er jetzt richtig eskaliert, ich bin ehrlich, ich würde ungern 9,5 Millionen, 10, oder 10 Millionen für einen Inside Linebacker ausgeben. Hm. Also
wir haben, nennen wir es mal, wir haben eine Option auf die weiteren Jahre, wenn er die Leistungen zeigen kann, die er vor seiner Verletzung zu leisten imstande war. Da hat er ja bei den Texans schon ordentlich abgeliefert. Und wie wir schon mal gesagt haben, man hat im letzten Jahr auch massiv gemerkt, als er nicht da war. Also er ist schon ein sehr guter Mittellinebacker. Und wenn er das in Miami zeigen kann, dann ist er auch ein gewisses Geld wert. Aber es kann natürlich genauso laufen, wie es nach der letzten Saison mit Jack Lawson passiert ist, mit Galvin Neu passiert ist. Wenn Miami merkt, der ist das Geld nicht wert, dann ist er schneller wieder weg, als er gucken kann.
Ich meine, der Dude ist halt, jetzt ist Spotrack, danke, dass ihr die Zahlen nicht aktualisiert, wenn ich nach einer neuen Kategorie suche. Weltklasse. Aber wenn ich mir das halt angucke, die aktuellen Durchschnittsgehälter, da ist er halt, weiß ich nicht wo, da ist er direkt hinter einem Blake Martinez oder hinter Joe Schobert oder hinter Jalen Smith, aber auch nicht weit.
Ja.
Also
er muss zeigen, dass er Top 10, Top 15 Linebacker der Liga ist, weil so wird er bezahlt. Und wenn er das nicht ist und wenn er dieses Jahr zeigt, dass er das nicht ist, dann wird man sich nach dieser Saison von ihm trennen. Man hofft jetzt darauf, dass er eben diese Form, die er in den Jahren davor gezeigt hat, auch in Miami zeigen kann. Dass er das kann und dass er das Potenzial hat, da müssen wir nicht drüber reden, weil er hat im Schnitt in den letzten 4 Jahren 100 plus Tackles erreicht und ist gegen den Lauf relativ stark. Von daher, wie gesagt, Houston war mit ihm wesentlich stärker in der Defense als ohne ihn. Und wenn er diesen Leuchtturm, diesen defensiven Leuchtturm bei uns spielen kann, neben dem dann zum Beispiel auch Jerome Baker oder so seine Stärken noch besser ausspielen kann, weil er nicht alles alleine tragen muss, dann haben wir in der Defense absolut kein Problem.
Ja, ist mir trotzdem zu teuer.
Ja, und wenn er die Leistung nicht bringt, würde er entlassen. Wir haben ja darüber geredet, dass wir, und das hat ja auch Dave Hyde gesagt, wir haben den Off-Season-Flores und wir haben den In-Season-Flores. Wenn der Off-Season-Flores merkt, dass Benedict McKinney nicht an diese Pro Bowl-Form rankommt und dass er nicht zu den Top 10 Middle-Linebacker der Liga zählt, was er sein kann, dann werden wir ihn ganz fix wieder entlassen. Aber das wird nicht vor der Saison passieren, sondern eher nach der Saison. Genauso wie man das bei Calvin Neu gemacht hat.
Ja, schauen wir einfach mal.
Ja, es, also, es, es ist ein teamfreundlicher Vertrag mit der Option auf weitere Jahre. Und das heißt ja nicht, dass wenn wir ihn nach der Saison dann entlassen, dass man sich noch nicht noch mal mit ihm zusammensetzt und den Vertrag neu restrukturiert oder so, dass er
teamfreundlich wäre. Teamfreundlich wäre, wenn der 5 Millionen Euro kosten würde.
Ja, aber du siehst schon, dass Benardrick McKinney die Qualitäten hat, ein Top Middle Linebacker in der Liga zu sein. Das siehst du schon, oder? Weil wenn du sagst, er ist das nicht, dann ist das Geld so oder so nicht wert.
Nee, also ich tue mich schwer. Also die Position ist halt einfach also es ist halt eine nicht High-Value-Position.
Das stimmt.
Kommt für mich dazu. Und das ist halt dann ein Problem. Natürlich kann ich jetzt von Spielern wie Bobby Wagner oder CJ Mosley, der gut bei den Jets halt, ja, kann ich anfangen zu erzählen, Miles Jack, aber da sehe ich auf dem Niveau sehe ich ihn nicht. Die kosten natürlich auch viel, viel mehr. Aber ich sehe ihn auch nicht auf diesem Niveau von Blake Martinez oder von Joe Schobert. Aktuell. Er kann es vielleicht sein.
Naja, das ist halt die Frage, wie du das einschätzt. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, Jordan Hicks kriegt bei den Cardinals so um die 6 Millionen, Roquan Smith liegt auch so bei um die 6 zu von Blake Martinez hast du gesprochen. Er muss zeigen, dass er besser ist als die. Ansonsten trennt man sich wieder von ihm. Das ist halt so. Klar ist das teuer, ne? Aber man hat sich ja bewusst auch für ihn in diesem Trade-Paket entschieden. Und er muss jetzt zeigen, dass es wert ist. Die Chance bekommt er. Und dann wird man sehen.
Ja, man wollte ihn ja tatsächlich damals schon in dem Tensel Trade haben.
Ja, genau. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich nicht darüber im Klaren ist, wen man sich daran holt oder welche Qualitäten er hat oder so. Das ist ja kein Geheimnis. Die Frage ist nur, kann er das in dem System, was Brian Flores vorhat zu spielen, kann er diese Stärken umsetzen? Wie sehr belastet ihn seine Verletzung, die er hatte? Kommt er wieder auf 100%? Wenn wir das alles mit Ja beantworten können, dann ist er das Geld wert. Und wenn wir das nicht mit Ja beantworten können, wir können es ja frühestens bei der Hälfte oder drei Viertel der Saison dann wirklich valide einschätzen, ob es wert ist oder nicht. Und dann wird man, wie gesagt, er wird das Schicksal von Kyle Venoy teilen oder er wird unser neuer Anker in der Defensive werden. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Das wird man sehen.
Okay. Dein Wort in Gottes Ohren, oder wie heißt das so schön, ne?
Ja, das ist eine ganz einfache sportliche Business-Entscheidung. Man gibt ihm jetzt diesen Vertrag mit der Option, nach der Saison zu sagen, okay, gut und schön, aber das Geld, was du dann verdienen würdest, bist du nicht wert. Tschüss, Punkt, aus, Ende, fertig. Und wenn er liefert und wenn er abliefert, dann ist er auch das andere Geld wert. Und wovor ich ein bisschen Respekt habe, ist dann so die Entscheidung, dass man hinterher dann vor so einer mittelprächtigen Saison steht und dann hinterher entscheiden muss, naja, es war ja jetzt nicht so schlecht, aber war auch nicht so gut. Da finde ich es dann gut, dass die Grenze, die allein durch den Cap-Hit im nächsten Jahr gesetzt wird, durch diese 9 Millionen, die er da verdienen würde, er muss schon viel zeigen, damit er den Wert erreichen kann.
Und ja, also
das ansonsten sollte ihm klar sein.
Ja, weiß ich nicht. Ansonsten würde ich vielleicht nächstes Jahr einfach Leighton Vander Esch unter Vertrag nehmen.
Das wäre eine Möglichkeit, wenn der seine Nackenprobleme in den Griff kriegt.
Ja. Oh, schauen wir mal. Das ist Zukunftsmusik. Aber du hast jetzt schon gerade den Capspace genannt und da gehen wir jetzt zum Ende der Folge noch mal ein bisschen drauf ein. es ist herausgekommen, wie groß der Cap Space nächstes Jahr sein wird. Also in der 2022er Saison. Tobi, it's your turn.
Ja, also die NFL hat sich mit der Spielergewerkschaft zusammengesetzt. Die haben sich unterhalten im gleichen Atemzug, in dem sie diese Roster-Cuts beschlossen haben, haben sie auch die Salary Cap von 2022 in der Art festgelegt, dass sie das Cap Ceiling auf 208,2 Millionen festgelegt haben, so dass man ungefähr schon mal einen ersten Ansatzpunkt hat, wo es mit dem Cap Space in den nächsten Jahren hin oder erstmal im nächsten Jahr hingeht und dass die Franchises jetzt eine relative Sicherheit haben, wie sie dann auch ihre Ausgaben in den nächsten Jahren so sich entwickeln können. Für die Dolphins heißt das zum Beispiel, habe ich gelesen, dass sie effektiv im 2022 jetzt schon mit den Verträgen, die sie jetzt laufen haben, noch einen Cap Space von 66 Millionen Dollar knapp haben. Also das heißt, es ist schon nicht wenig. Da lässt sich auch noch ein bisschen was mit reparieren, in Anführungszeichen, und auch noch ein bisschen was mit anfangen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass der Cap Space in diesem Jahr bei 182,5 Millionen liegt, sieht man aber auch, wie stark dieser Anstieg von 2021 auf 2022 dann tatsächlich ist. Man hatte es ja schon angenommen, dass es da einen relativ hohen Sprung geben würde und nicht so diese knapp 10 Millionen Cap Space mehr im Jahr, die es so in den letzten Jahren war, bis auf den Rückgang vor dieser Saison. Aber man sieht schon, dass da deutlich mehr Geld wieder im Umlauf sein wird. Laut Over the Cap sind die Dolphins übrigens, was das Cap Space angeht, im Vergleich auf Rang 4. Auf Rang 1 mit dem meisten Cap Space sind die Colts, die noch 83.
Wie jedes Jahr irgendwie seit den letzten 10 Jahren.
Ja, das Problem bei den Colts ist aber, die haben dieses Cap-Spending, was sie jetzt schon haben, diese 125 Millionen, auf 37 Spieler verteilt. Die Miami Dolphins haben für 15 Millionen weniger, aber 17 Spieler mehr unter Vertrag. Die Rookies noch abgezogen. Das heißt, das effektive Cap-Space der Colts ist niedriger. Das effektive Cap-Space der Dolphins wird wahrscheinlich sogar noch höher sein. Und gerade auch mit allen anderen Mannschaften, die so da gerade mit uns auf einer Linie sind, das sind die Jets, die haben zum Beispiel 49 Spieler unter Vertrag, haben 1 Million knapp derzeit Cap-Space mehr als wir, also sogar nur 500.000. Die Steelers liegen bei 78 Millionen, haben aber 10 Spieler weniger unter Vertrag als wir. Also man sieht schon, dass das, was die Dolphins oder wie die Dolphins jetzt in diesem Jahr gearbeitet haben, sich positiv auf das nächste Jahr auswirken kann und man vor der nächsten Saison in der Lage sein wird, wenn man einen Angriff auf was auch immer starten möchte, da auch noch mal ordentlich was loszulegen, weil von den Mannschaften, von denen man vermeintlich sagt, dass sie in den nächsten 2-3 Jahren in so einem Titelfenster sind, ist bis auf die Colts da weit und breit keiner, der so viel Cap Space hätte, wie es die Dolphins haben. Also wir sind da schon auf einem guten Weg.
Ja, aber ist das, also ich meine ganz im Ernst, gucken wir uns doch mal die Free Agents aus dem letzten Jahr an, die wir bezahlt haben. Die sind fast alle weg.
Naja, klar, wir reden jetzt hier von der Theorie, ne? Also das ist noch kein Geld ist noch, oder Capspace ist noch keine Garantie für irgendwas. Also man muss schon die richtigen Leute holen, aber die Voraussetzungen sind nicht die schlechtesten bei den Dolphins.
Ja, ich sag mal, man könnte, wenn irgendwas schief geht, immer noch einen guten Cornerback holen oder die Line verstärken, so wie es zum Beispiel die Kansas City Chiefs gemacht haben oder die Chargers.
Ja, genau.
Nur so als Beispiel. Je nachdem, ist ja dann auch fraglich, wie gut die San Francisco 49ers tatsächlich spielen in den nächsten beiden Jahren.
Ja, das stimmt allerdings.
Vor allem, also das ist ja das eine für den First-Round-Pick nächstes Jahr. Das andere ist natürlich auch, dass wir 2023 wieder zwei First-Round-Picks haben. Also da ist, wir sind in einer so, also tollen, entspannten Position eigentlich, wo ich sage, okay, selbst wenn wir jetzt abschmieren, wäre ich sauer und enttäuscht und natürlich auch wütend. Aber es ist nicht so, dass ich sage, boah, ich stehe vor dem Nichts, sondern es gibt eigentlich genug talentierte Spieler in diesem Kader, die gut sind, um mehr zu erreichen. Und ich habe auf 2 Jahre gesehen immer noch sehr, sehr viel Potenzial, was ich oder sehr, sehr viel Ressourcen, die ich in Potenzial ummünzen kann und danach aufs Feld bringen muss.
Ja.
Ja, und das, ich denke, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Ansatz. Ja, wir haben so ein bisschen noch darüber gesprochen, über Trade-Kandidaten in der Offense, in der Defense. Sehe ich tatsächlich so keine direkten Trade-Kandidaten, weil wir einfach die Spieler, die wir da haben, auch brauchen. Also, wie gesagt, das Einzige hatte ich in der Secondary gesagt, aber da gibt's keinen, wo sich das finanziell lohnt. Das ist dann halt, und das kauft uns keiner ab. Ja. Und dementsprechend.
Nee. Die Frage, die man sich ja jetzt noch stellen könnte, und die sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle schon kam, brauchen wir noch irgendwo Ergänzung, gerade was die Defense angeht. Und da kommen wir ja in dieser Woche an den Gerüchten um Melvin Ingram nicht vorbei. Er war ja 2 Tage oder mindestens 2 Tage in Miami, hat schon mit Xavier Howard zusammen medienwirksam trainiert und es soll da ja gewisse Annäherungen gegeben haben. Ist dann jetzt natürlich die Frage, wie die ausgesehen haben könnten. Also während er mit Xavier Howard Spaß hatte und trainieren waren, hat sich wohl sein Beraterteam mit Brandon Shaw und Chris Greer getroffen und die beiden Lager haben sich da mal ergebnisoffen unterhalten und man wird sehen, oder laut Brian Flores, der das in der Pressekonferenz, glaube ich, gestern auch angesprochen hat, wird man sehen, wo es hingeht und ob es da zu einem Signing kommt, dass wir auf Edge einen Spieler gebrauchen könnten, neben Ogba und eventuell Phillips, dürfte relativ klar sein. Die Frage ist, welche Rolle soll der Spieler einnehmen und welche Rolle will der Spieler vielleicht einnehmen, gerade auch was so das Finanzielle angeht. Und da sind wir bei dem massiven Problem oder bei dem massiven Stirnrunzeln, was ich zum Beispiel bei Melvin Ingram habe. Der Mann ist jetzt inzwischen 32 Jahre alt, frisch Geburtstag gehabt Ende April und kommt gerade aus einem Vertrag mit den Chargers, den er 2017 abgeschlossen hat, 4 Jahre 64 Millionen, 16 Millionen im Durchschnitt, 34 garantiert und also einen Cap-Hit, ich kann das ja mal vorlesen, von 2017 bis 2020, 14,8, 13,8, 19,6 und 16,6 Millionen an Cap-Hit. Da sind wir natürlich meilenweit davon entfernt, dass wir das bezahlen würden. Die Frage ist, wie weit kommt er uns entgegen und wie weit sind wir bereit, auf ihn zuzugehen? Und wenn man sich das überlegt, worüber man da redet, dann reden wir über einen potenziell sehr starken Edge-Rusher, der den Dolphins im Jahr so zwischen 6 bis 8 Sacks plus 10 bis 15 Quarterback-Hits und 30 bis 40 normale Tackles versprechen kann, wenn er von seiner Verletzung her, die er im letzten Jahr erlitten hat, sich wieder erholt hat. Und da muss man sich die Frage stellen, wie viel ist das wert? Was man machen kann, um das einzuschätzen, und das habe ich in meinem letzten Nachtdienst mir dann mal angeguckt, man kann sich die Signings der diesjährigen Free Agency angucken, die ungefähr vergleichbar mit der eines Melvin Ingram wären. Und da sprechen wir dann von Spielern wie Carlos Dunlap von den Seahawks und zum Beispiel auf der anderen Seite Brandon Graham von den Eagles. Beide haben nun bei der Franchise geresigned, bei der sie auch vorher schon unter Vertrag standen. Das muss man immer beachten. Man muss auch sehen, einen mehrjährigen Vertrag wird Melvin Ingram nicht haben wollen, aber auch nicht bekommen von den Dolphins. Wir haben eben am Beispiel von McKinney ja schon erklärt, besser wäre zum Beispiel ein 2-Jahres-Vertrag oder ein 1-Jahres-Vertrag ohne Dead Cap. Ein 2-Jahres-Vertrag, in dem das zweite Jahr vielleicht etwas mehr an Salary verspricht, was dann aber auch ohne Dead Cap stattfindet, dass man nach einem Jahr Bilanz ziehen kann und sagen kann, ja gut, Melvin Ingram hat jetzt das und das erreicht, das und das ist er wert oder das und das ist er nicht wert. Man muss sehen, seine Rolle bei den Chargers im letzten Jahr war schon relativ gering, auch vor der Verletzung schon. Also er hat nicht mehr so den Workload gehabt, den er vor der Saison hatte. Und er wird keine 10 Millionen im Jahr bekommen. Das ist massiv zu viel, wenn wir davon reden. Wenn wir uns ans obere Ende antasten, dann können wir uns ja mal den Vertrag von Brandon Graham angucken. Der kriegt so im Durchschnitt knapp 9 Millionen im Jahr. Das würde ich persönlich eine Melvin Ingram nicht bezahlen. Das ist für mich schon zu viel. Wenn man sich dann anguckt, Carlos Dunlap, auch 32, der bekommt im Jahr 6,8 Millionen im Schnitt. Und ich denke, dass das so ein realistischer Landing-Spot ist, wo man anlanden kann und was ich als, nicht als fair, sondern als Kompromiss erwarte. Ich finde es auch ein bisschen viel, aber so diese Range, 6 bis 6,5 Millionen, da kann man erwarten, wenn man sich einigt, dass da das Ergebnis sein könnte. Wenn natürlich, wenn ich Berater von Melvin Ingram wäre, würde ich ihn natürlich mit Brandon Graham vergleichen, würde den Dolphins weiß Gott was von den Jahren davor vorschwärmen und würde versuchen, näher an die 9 Millionen dran zu kommen. Aber das werden Greer und Shaw nicht machen. Ich lasse mich auch an diesen Worten jetzt messen. Ihr könnt mir das dann alles um die Ohren hauen, sollte er bei uns für 9 Millionen sein. Für mich wäre das zu teuer. Ich sag es jetzt so, wie ich das sehe. Wenn der für mehr als 7 Millionen pro Jahr bei uns unterschreibt, ist der massiv zu teuer. Und selbst wenn er für 6 Millionen unterschreibt, dann muss er schon einiges zeigen. Also das ist so für mich die oberste Grenze, wo ich sage, das wäre noch akzeptabel. Gerade so. Ist auch noch sehr teuer, aber naja, wenn man sich überlegt, einen Jadeveon Clowney, und der ist ja nun mal von der Produktivität und vom Alter her noch mal ganz bei einer ganz anderen Nummer. Der hat einen Durchschnitt von 8 Millionen, den er bei den Browns kriegt. Das mal nur so als Einschätzung, dass man das so ein bisschen in Relation setzen kann. Also ich würde ihn gerne fit mit dem Skillset sehen, das er hat. Kein Rost, keine Alterserscheinung, so als guter Edge. Wir können ihn neben Emmanuel Ogba gebrauchen, aber nicht um jeden Preis. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, nachdem ich jetzt hier 10 Minuten lang mich über die Vertragsstruktur ausgelassen habe.
Ja, weiß ich nicht. Ich frage mich ja, was Micho darüber denken würde.
Also erstmal hallo, ne? Ich habe heute hab gedacht, Moin. Mal gucken, was ihr so erzählt. Kann ich doch nicht einfach so zulassen, da ich, ne? Dann muss ich doch mal gucken, ob ich noch damit reinkommen kann. Und komme natürlich prompt zum Thema Melvin Ingram. Super. Ich mag den Spieler total gerne. Ich mag den richtig, richtig gerne. Ich halte ziemlich viel von ihm. Aber die Sache ist, ein Spieler der Leistung wird auch erstmal relativ teuer sein. Und das macht man eigentlich dann, wenn man der Meinung ist, dass man mit diesem Spieler das Puzzleteil hat, um dann in den Playoffs weit zu kommen oder aber ein Contender zu sein. Und ganz ehrlich, da sehe ich uns noch nicht. Nicht mal, weil uns die grundsätzliche Qualität fehlt, sondern weil man erstmal gucken muss, was ist mit den Rookies, was ist mit Tua. Eventuell brauchen die alle auch noch ein Jahr, und dann kommt das einfach ein Jahr zu früh. Und deswegen würde ich da an der Stelle halt kein Geld rausgeben. Wobei nochmal, der Spieler selber hat seine Qualität. Ich meine, meiner Meinung nach ist er einer derjenigen, der dafür gesorgt hat, dass Aaron Donald so großartige Zahlen auflegen konnte. Ja, die haben gegenseitig natürlich voneinander profitiert, aber das ist auf jeden Fall kein Blinder. Und ich finde, das Alter ist da noch kein Hinderungsgrund.
Ja, Ich bin da noch nicht so überzeugt, weil ich weiß nicht, welche Position er genau bei uns ausfüllen soll. Also für mich kann er zum Beispiel so eine Position ausfüllen, vielleicht einen 3-4 Outside End, also halt 3-4 Defensive End. Da sehe ich ihn halt eher. Da würde ich tatsächlich sagen, okay, aber da muss man halt auch sagen, okay, Wie viel Spielzeit bekommt der? Weil er wird ja, Emmanuel Ogba ist halt in einer 3-4, ist er halt Outside Linebacker, und in einer 4-3 ist er Defensive End. Aber wenn ich eine 4-3 spiele, dann kann ich auf die andere Seite auch einen Jalen Phillips stellen. Oder halt einen Andrew Van Ginkel zum Beispiel. Und das sind so die Sachen, die er ist kein schlechter, aber ich würde ihm halt eigentlich noch viel weniger bezahlen wollen als du, Tobi, weil ich einfach ich sehe nicht, wie er bei uns auf große Nummern kommen soll, weil ich glaube einfach, dass seine Spielzeit bei uns auch ein bisschen begrenzter sein wird. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist für mich so das größte Hindernis, warum ich sage, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Und ich glaube tatsächlich, dass kein Deal zustande kommen wird, weil ich glaube, sonst hätten wir schon einen Deal gehabt. Wahrscheinlich in 10 Minuten heißt es, wir haben Melvin Ingram gesigned. Aber ja, ich weiß nicht, Tobi, wie siehst du die Situation da, um den genauen Einsatz von Melvin Ingram?
Ja, wie gesagt, das ist halt die große Frage, ne? Also ich meine, er hatte seine Starting-Qualitäten hat er auch bei den Chargers dann gerade im letzten Jahr nicht mehr gehabt, dann war er länger verletzt. Und ich habe ja mich auch in den letzten Wochen und Monaten dann immer so für einen dritten Defensive End stark gemacht, der neben Jalen Phillips und Emmanuel Ogba so die dritte Kraft darstellen kann, um das mal so auszudrücken. Und wenn man es so sieht, wenn du einen Melvin Ingram als dritte Kraft hast und der sich damit zufrieden gibt und sich auch als dritte Kraft bezahlen lässt, dann ist das für mich akzeptabel und ist das für mich okay. Alleine dadurch, dass ich da eben 5 Minuten lang über die Zahlen referiert habe, lässt mich das allerdings ein bisschen zweifeln, dass man da einig wird. Weil ich glaube nicht, dass Melvin Ingram sich in der zweiten Reihe sieht, sondern eher in der ersten. Ich glaube aber auch nicht, dass Greer und Brandon Shaw als Roster-Manager ihm so viel bezahlen würden, wie sie einem bezahlen würden, der in der ersten Reihe der Edge-Defender spielen würde. Also ich denke, dass es da ein Missverhältnis gibt und ob man sich da dann zusammenfindet, sehe ich persönlich fraglich.
Okay, Micho, wie siehst du diese ganze Position?
Ich wollte das nur mal ganz klar sagen. Ich bin jetzt nicht dafür, dass man Melvin Ingram signed, ne? Nicht falsch verstehen. Ich gebe zum Beispiel Rico da vollkommen recht, indem man ganz klar sagt, ja, er steht hinter vielen Spielern. Er ist vielleicht besser als AVG. Sorry, ja. Da ist er vielleicht besser. Aber ist der Unterschied zwischen ihm und Andrew Van Ginkel, ist der so groß, dass sich das lohnt, dafür dementsprechend Capspace aufzugeben? Und das glaube ich halt eben nicht. Es ist halt eben nicht dieser kleine Sprung, der uns da an der Stelle fehlt und so extrem viel weiterbringt. Nicht das letzte Puzzlestück. Deswegen bin ich auch dagegen, ihn zu sein. Ich sage nur halt nicht, dass er schlecht ist. Das meinte ich damit vor allen Dingen, ne?
Naja, also die Qualität habe ich ja auch gar nicht so abgesprochen, aber ich sehe halt den Mehrwert bei uns einfach nicht in dem Maße. Und also die Frage ist halt, wenn du jetzt AVG mit Melvin Ingram, das kannst du halt auch nicht vergleichen, ne? Also in meiner Meinung. Weil es sind ja zwei andere, Melvin Ingram ist ja eher der Liner, während AVG ja eher ein Outside Linebacker ist, wenn du das so vergleichen würdest.
Die Frage ist halt, kann Melvin Ingram vielleicht auch tatsächlich Inside spielen als Defensive Tackle? Nicht als Two-Gapper, sondern wirklich tatsächlich an der Seite von Christian Wilkins oder halt eben Raquan Davis, könnte er da spielen und denen zu einer besseren Production verhelfen. Weil das wäre was eventuell noch Sinn machen würde. Aber nochmal, die Frage ist halt einfach, macht das bisschen, das ist einfach nicht so viel wert, wie man ihm zahlen müsste dafür.
Ja, genau, das ist die große Frage, ne? Und ich meine, das hast du jetzt eben nicht mitbekommen. Wir haben ja eben über die Probleme bei Defensive Tackle und Defensive End schon gesprochen. Ne, da haben wir dann John Jenkins und Adam Butler als Defensive Tackle Nummer 3 und 4 sitzen. Und wenn du dann einen Melvin Ingram da hinsetzt, dann musst du ja einen von den anderen beiden dann auch wieder gehen lassen. Und ob das nötig ist und ob das, wie du schon sagst, Micho, ob das Puzzleteil ist, was dann zu wesentlich mehr verhilft, da sehe ich auch fraglich. Also wenn wir den signen, dann denke ich, wird er in erster Linie als Defensive End geholt werden.
Ja, denke ich auch. Also man muss halt wirklich gucken. Also er war halt schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er kommt. Und dann müssen wir einfach sehen, was draus wird. Gibt's da noch andere Spieler, wo ihr sagt, auf dem Free Agent Market, die wir unbedingt oder die ihr gerne bei uns sehen würdet, Tobi?
Das ist eine gute Frage. Also es werden ja immer mal wieder die diversen Running Backs in den Raum geworfen. Das sehe ich aber nicht. Ich fänd's nett, wenn man Quan Alexander irgendwie holen könnte, aber allein das sehe ich als nicht so sonderlich realistisch an. Und ansonsten ist jetzt keiner, wo ich sage, den bräuchten wir jetzt unbedingt oder den müssen wir haben, damit wir weiß Gott wie was wo stärker werden oder so. Ich sehe es einfach nicht. Auch so ein Spieler wie Morgan Moses, Right Tackle, ehemals Washington Football Team oder sowas. klar, kann man den holen, aber er bringt uns jetzt nicht das entscheidende Stück weiter, was wir jetzt für irgendeinen Run oder für irgendein Weiterkommen großartig brauchen würden. Also ich habe da keinen, wo ich sage, der muss jetzt sein.
Okay, Micho, hättest du so spontan noch einen Spieler, wo du sagst, oh, das wäre einer?
Nein, also das hätte ich jetzt natürlich nicht. Da muss ich auch ganz klar zu sagen, nochmal, ich bin ja immer wieder ein Fan von diesem Build to the Draft. Und dann sollten wir unseren jungen Spielern jetzt erstmal die Gelegenheit geben, zu spielen, sie im Trainingscamp zumindest zu zeigen, um dann zu sehen, ist irgendwo ein Spieler überhaupt nicht das, was wir erwartet haben? Braucht ein Spieler noch wahnsinnig viel Zeit? Und dann können wir immer noch gucken, was gibt's auf dem Markt, wo können wir zuschlagen? Im Sinne der Langfristigkeit wäre ich sogar eher dafür, potenziell Spieler mit Potenzial zu holen, die woanders gecuttet worden sind, um die zu testen. Weil, wie gesagt, ich sehe uns dieses Jahr noch nicht als wirklichen Contender, weil davon halt eben zu viel von Tour abhängt. Und da muss man dann dementsprechend erstmal ja die Kirche im Dorf lassen, langsam machen und nicht vielleicht alles direkt rauspulvern.
Ja, aber Tour ist doch hier Next-Level-Shit jetzt. Das ist krass. Ich habe nämlich kurz noch, weil ich mich so ein bisschen mit dem Status 2019 zu 2021 beschäftigt habe. Und wir haben es, also wenn ich das runterbreche, haben wir 2018 zwei Starter, 2019 drei, 2020 kommt drauf an, 5,5 Starter und 2021 vier Starter gedraftet. Es macht tatsächlich 16 Starter plus Sanders und Ferguson. Das ist schon krass. Und 2016 und 2015 haben wir Parker beziehungsweise Xavier Howard gedraftet. Das heißt, aktuell könnten es bis zu, sind es 16 Starter, die wir gedraftet haben. Und das finde ich schon beeindruckend eigentlich, wenn man sich das mal so anguckt. Ja? Also, welche Spieler, jetzt kommt natürlich die Frage, welche Spieler haben wir nicht selber gedraftet? Das ist einmal Matt Skura, der Center, Will Fuller, Wide Receiver. Das sind tatsächlich die einzigen beiden, die ich so als Starting-Spieler jetzt ansehe. Weil auf Titan ist es egal, ob Jiziki oder Smythe spielt oder halt Hunt. Alles selber gedraftet. Und in der Defense kommt so ein bisschen drauf an. Da Brandon Benadryk McKinney ist natürlich nicht selber gedraftet und Emmanuel Ogbah. Und dann ist halt die Frage, wenn wir sonst was so aufstellen. Aber das muss auch mal gesagt sein, ne? Da sind wir tatsächlich meiner Meinung nach auch auf einem guten Weg und haben, was die Starting-Position und die ich auch finde, nicht schlecht, also nicht wirklich schlecht besetzt sind bisher. Also ich sehe uns durchaus in der Möglichkeit, die letzte Saison auch zu wiederholen oder vielleicht sogar ein Spiel mehr zu gewinnen. Ja, das halte ich bei weitem nicht für unmöglich. Und das mit wirklich sehr vielen Spielern, die man selbst gedraftet hatte, finde ich schon sehr beeindruckend. Finde ich sehr, sehr gut. Und das ist das, warum auch die Buccaneers zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren da sind, wo sie jetzt gelandet sind. Unter anderem. Das soll nochmal die These von dir, Micho, oder die den Ausgangspunkt erschützen. Den einzelnen Spieler, den ich halt nochmal ganz cool fände, wäre Malik Hooker. Einfach weil er jung ist, er ist 25. Problem ist halt, dass er nicht wirklich irgendwie Eric Rowe ersetzen könnte. Ich glaube nicht, dass das spielerisch passen würde. Dementsprechend habe ich aktuell tatsächlich auch keinen Spieler, weil ihr habt es so ein bisschen mitbekommen, als wir jetzt so durch die Folge durchgegangen sind, jede einzelne Position euch die Spieler mal gesagt haben. Es fällt mir aktuell schon schwer, glaube ich, wenn ich jetzt Spieler runtercutten müsste, jetzt auf 53 zu kommen, wird mir ultimativ schwer fallen. Und deswegen würde ich mich aktuell tatsächlich auch mit dem eigenen Kader beschäftigen. Aber ich denke tatsächlich, dass wir kurz vor der Saison noch mal auf dieses Thema genauer zu sprechen kommen, wen wir denn dann noch holen würden oder wen wir dann cutten noch oder traden sogar. Weil das ist tatsächlich Micho, du hast ja nicht, bist jetzt gerade erst noch dazugekommen. Würdest du Mike Gesicki traden? Und für was?
Ja, würde ich tun, klar. Ihr wisst ja, dass ich kein großer Mike Gesicki-Fan bin, aber tatsächlich kommt es auf das Angebot an. Wenn ich sage, von wegen Mike Gesicki ist nicht der, ja, wie soll ich das beschreiben, der All-Around-Tight-End, der Tight-End, der wirklich weiterkommt, heißt es ja nicht, dass er ein schlechter Spieler ist.
Ich habe es auch schon genau so gesagt vorhin. Also okay. weil ich habe heute den Mike Gesicki Rant losgelassen, weil ich gesagt habe, okay, Mike Gesicki ist halt ein guter Receiving Tight End.
Das nur jetzt kurz. Das Big Slot, was Jan gesagt hat, Jan Beckmann.
Richtig.
Das fand ich eine sehr, sehr nette Beschreibung. Als Big Slot hat er tatsächlich seinen Wert. Ein Second Rounder wird man für ihn dann dementsprechend wahrscheinlich nicht kriegen. Man würde einen Third Rounder kriegen. Das hängt aber tatsächlich davon ab, zu welchem Team er geht, weil es müsste meiner Meinung nach trotzdem ein hoher Third Rounder sein. Ansonsten könnte man ihn auch noch die eine Saison behalten.
Okay. Ja, das, ja. Ich war bei, glaube ich, Dritt-, Viert-Runde eher. Tobi war bei späte zweite, Anfang dritte Runde.
Ja. Wir haben uns dann auf einen Cut von Durham Smythe mehr oder weniger mit zähneknirschend geeinigt, weil wir nicht davon ausgehen, dass Miami mit 5 Tight Ends in die Saison geht.
Ja. Das war schon am Ende das
Bau. Zwei Telefon.
Yay! So. Es ist wieder Carsten Spengemann.
Also, natürlich.
Ne, schon wieder. Natürlich.
Ja, das wird. Natürlich, wer sollte es sonst sein?
Also, wer ruft sonst an, während wir aufnehmen?
Vor allem Carsten könnte halt auch einfach sagen: Hey, Jungs, ihr habt mal gefragt, ich wäre jetzt gerne bei eurem Podcast dabei. Ja. Carsten, wir wissen ja, dass du uns.
Ja, Entschuldigung, es war nicht Carsten. Aber
oh, super. Oh. Hättest du jetzt aber sagen können, dass Carsten das war. Hätte ich jetzt sagen können, Carsten, du musst nicht immer versuchen, irgendwelche Leute von uns anzurufen. Du kannst einfach sagen.
Schöne Grüße von Carsten.
Ja. Was ist denn mit Carsten los? Na gut, dann, ich glaube, dann haben wir es tatsächlich soweit zusammen. Ansonsten, ja. Wie gesagt, ihr könnt uns auf allen Social-Media-Kanälen soweit erreichen, unter unseren Einzelpersonen oder auch unter Dolphins Drive, da auf Twitter zumindest. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, gerne zu uns. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das zum Beispiel auf Patreon tun. Ja, eine Subskribierung, ein Abonnement, wie man es auch immer nennen möchte, ja. Eine Unterstützung ist schon ab 2,50 Euro im Monat tatsächlich möglich. Das ist, ist die Hälfte von einem großen Cappuccino, ja. Und, ihr müsst dann auch nicht bis ans Ende eurer Tage uns abonniert haben, ja. Also das, man kann auch sagen, 2 Monate kann ich jetzt, weil ich habe im Lotto gewonnen, aber danach nicht mehr. Ist vollkommen in Ordnung. Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt. Wir freuen uns aber auch über jeden, der uns unterstützt, indem er unseren Podcast alleine nur abonniert hat, indem er auf Daumen hoch bei YouTube drückt, indem er vielleicht mal eine positive Bewertung auf Apple Podcast schreibt. Das wäre auch cool. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Ansonsten einfach überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten, ja, freue ich mich auf die nächste Woche. Ich freue mich darauf, dass wir dann wieder eine Woche weiter an der Regular Season, an der Start der Saison sind, Trainings und so weiter und so fort. Ich freue mich da einfach drauf. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.